Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Wir haben ein sehr großes, sehr weites Thema: Einzelschicksal, Völkerschicksal, Menschheitsschicksal. Also das heißt, wie hängt der einzelne Mensch mit dem Ganzen der Menschheit zusammen? Ein, glaube ich, sehr aktuelles Thema, weil ja hier sehr viele Umbrüche in unserer Zeit passieren, sehr viele Bewegungen stattfinden. Und dieser heutige Vortrag baut in gewisser Weise auf, ohne jetzt aber vorauszusetzen, den Vortrag, den ich im Jänner gehalten habe, wo es um die Botschaft des Schicksals ging. Also wo es einmal konzentriert war auf das, was der Einzelmensch als Schicksal erlebt und wo das seine Quellen haben könnte und wie das passiert. Aber wir leben natürlich nicht nur als einzelner Mensch, für uns jeder für sich, sondern wir sind in Gemeinschaften eingebettet, deren Schicksal wir mittragen in gewisser Weise. Und vielleicht ist das Wichtige einmal, sich den einzelnen Menschen anzuschauen, was ist der Kern seines Wesens eigentlich? Was ist dieses menschliche Ich, die Individualität des Menschen? Und wie bringt sich die ein Schicksal mit oder baut sich ein Schicksal? Wie arbeitet sie selbst an dem Schicksal mit? Das ist insofern eine spannende Frage, weil wir ja normalerweise eher sagen, wenn uns das Schicksal schlägt, das kommt von außen, wieso, was kann ich dafür, wieso passiert gerade mir das und schon wieder passiert mir sowas immer mir. Das Schicksal ist ja normalerweise etwas, was wir nicht aktiv bewusst uns zufügen, sondern das eher von außen auf uns hereinstürzt. Und das heißt, die Frage ist, welches Verhältnis hat die Individualität zu einem eigenen Schicksal und beziehungsweise wie viel wissen wir eigentlich über unsere eigene Individualität? Das ist nämlich der Punkt, wir glauben, ja, naja, ich weiß, ich bin daher sowieso geboren, dann und dann und habe das und das im Leben gemacht und ja, das ist es dann im Wesentlichen. Und welchen Platz hat da das Schicksal drinnen? Naja, ich meine, wir wissen relativ wenig in Wahrheit über uns, nämlich über das, was das tiefere Wesen unserer Individualität ist. Wir erleben im Alltagsbewusstsein eigentlich nur ein relativ oberflächliches Spiegelbild unserer wahren Individualität. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir das Leben planen wollen. Meistens passiert es dann immer ein bisschen anders, weil das Schicksal uns irgendwo anders hinlenkt. Aber interessant ist, wenn man dann in einem späteren Alter ein bisschen zurückblickt und mit ein bisschen Unbefangenheit zurückblickt, was schwierig ist, weil gerade wo es um die eigene Sache geht, neigt man dazu, sich entweder die rosa-rote Brille aufzusetzen, je nach Temperament, der andere sieht halt alles tiefschwarz. Zimmer, kann auch sein, aber es ist sehr schwer, sich selbst und den eigenen Lebensweg, den man bereits zurückgelegt hat, einigermaßen objektiv zu betrachten, so als wären wir ein völlig Fremder irgendwo, also es von außen zu sehen, aber wenn man da ein bisschen hinschaut, habe ich doch das Gefühl, dass man entdeckt, dass oft gerade die Dinge, die einem zufällig passiert sind, die einem zugestoßen sind, die von außen irgendwie an einen herangetragen wurden, dass die sehr wesentlich dazu beigetragen haben, dass man dort steht, wo man jetzt steht im späteren Leben. Und dass das ein sehr entscheidender Faktor ist. Und das Geheimnis ist herauszufinden, sozusagen, wo will eigentlich diese Individualität in Wahrheit hin? Wenn ich jetzt absehe eben von den vielen Plänen, die man sich macht, die meistens aber in Wahrheit irgendwie von der Außenwelt genommen sind, wo man sagt, ja, es wäre doch toll, den und den Beruf zu ergreifen, das ist eine fantastische Sache. Aber ist das wirklich das, was in einem drinnen steckt? Früher wurde es oft von den Eltern schon irgendwo in die Wege geleitet, wogegen heute die Jugendlichen meistens schon sehr stark rebellieren, dann irgendwo außer in Ausnahmefällen. Aber Der andere Punkt ist dann, dass dann meistens, was ich heute oft erlebe, dass dann es sehr schwer ist für die Jugendlichen, sich zu orientieren, wo will ich eigentlich hin, was will ich zum Beispiel studieren oder will ich ein Handwerk machen. Na, Handwerk ist nicht so, hat nicht so einen hohen sozialen Stellenwert, also machen wir es nicht, aber vielleicht ist gerade dort die Begabung die wirkliche. Also das ist schon eine sehr entscheidende Frage, ob man dann im späteren Leben, wie soll ich sagen, eine gewisse Zufriedenheit mit dem Leben entwickelt, eine Zufriedenheit nicht im Sinne von Bequemlichkeit, aber dass man sagt, ich tue das in meinem Leben, was meines ist, wo ich da als ganze Person, als ganzer Mensch, als ganze Individualität dahinter stecke. Und das ist also schon für das Schicksal sehr entscheidend, ob man das findet oder nicht findet. Weil wenn man es nicht findet, wird man bemerken, dass man immer wieder Anstöße bekommt. Anstöße bekommt, die einem sagen, Bursche, du bist auf dem falschen Weg. Du tust etwas, was nicht deines ist. Und das funktioniert irgendwie nicht. Und selbst wenn es ein toller Beruf mit einem großen Gehalt ist, heißt es noch lange nicht, dass man damit im Leben glücklich ist. Das wissen viele aus eigener Erfahrung, dass das noch keine Garantie ist. Und das Schicksal ist so eine Art höhere Instanz in uns, die uns also in gewisser Weise auf den Weg zu uns selbst, zu unserem wirklichen Selbst, zu unserem wirklichen Ich, zu unserer wirklichen Individualität hinführen kann, wenn wir es zulassen. Wir sträuben uns halt oft dagegen, weil das natürlich auch manchmal bedeutet, wenn die Schläge nicht gerade durchs Schicksal kommen, sondern wenn man es freiwillig also hinsteuert, dass man manchmal Dinge tun müsste, die auch unangenehm sind, die vielleicht einem schwer fallen, die bedeuten, dass man über eine gewisse Hürde darüber springen muss. Ich habe aber auch bemerkt in meinem eigenen Leben auch, dass man sehr gut damit lebt, wenn man ein gewisses Schicksalsvertrauen entwickelt. Wenn man also nicht von Haus aus die negative Haltung hat, oh je, da ist mir was zugestoßen, na, das mag ich nicht. Und wieso mir? Und möglichst schnell bitte geh vorbei, Schicksal, und ich möchte wieder so weiterleben, wie es war. Sondern wenn man sagt, gut, das will mir etwas sagen, das bedeutet etwas. Und ich versuche sozusagen diese Botschaft des Schicksals einmal als solche anzunehmen und zu versuchen, sie zu lesen irgendwo. Dazu gehört ein bisschen dieser unbefangene Blick eben. Weil Sie werden vielleicht auch bemerkt haben, wenn man das Leben anderer Menschen beobachtet, fällt einem das meistens viel leichter. Da weiß man sehr leicht, na, das müsste er doch ändern in seinem Leben, dann wird alles besser gehen. Also bei den anderen sieht man das sehr leicht. Und das stimmt auch oft sogar. Nur bei sich selbst tut man sich also unheimlich schwer. Daher ist es eine erste Übung, mit diesen Dingen fertig zu werden, also wirklich sich selbst mit einer nüchternen Objektivität zu betrachten. Und belohnt wird man dadurch, dass man zum eigenen Schicksal eine viel entspanntere Haltung kommt. Weil man lernt es einfach einmal zunächst anzunehmen. Das heißt nicht anzunehmen in dem Sinn, gut, also es treibt mich irgendwo hin und ich lasse mich treiben, sondern es anzunehmen im Sinn, es ist ein Anstoß, eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Und man wird dann auch bemerken, wenn man das dann aktiv betreibt, sagt, gut, das weist mir eine bestimmte Richtung, das zeigt mir, in dieser Richtung muss ich noch Fähigkeiten entwickeln, kann ich Fähigkeiten entwickeln, kommt eigentlich mein eigentliches erst heraus. Das ist nämlich auch interessant, dass oft die wahre Schicksalsaufgabe, die man sich aber eigentlich selber stellt, ohne dass wir uns dessen noch bewusst sind, dass die oft über einen Weg führt, wo wir Schwierigkeiten überwinden müssen. Also es sind gar nicht oft so die Dinge, die uns ganz leicht fallen, die unsere Lebensbestimmung sind, die unsere eigentliche Lebensmöglichkeit sind, sondern es sind oft die Dinge, wo wir eine Hürde überwinden müssen. Dort finden wir oft das Eigentliche. Man merkt es zum Beispiel in der Kunst sehr stark. Es gibt Menschen, die kommen mit einer künstlerischen Anlage herein, sind, weiß ich nicht, musikalisch von klein auf. Wenn sie aber nicht anfangen, das ernst zu nehmen und nur zu sagen, ja, ich bin eh begabt und ich spiele halt, ich singe ein bisschen, tue ein bisschen, dann wird es im späteren Leben immer schlechter damit funktionieren und sie werden immer weniger zufrieden damit sein. Ausschöpfen werden sie es erst dort, wo sie an die Grenzen ihres Talents gehen, wo sie sozusagen den nächsten Schritt machen, über das, was sie bereits einfach so mitbekommen haben, hinauszugehen. Also Individualität heißt in gewissem Sinne auch über Grenzen hinaus zu schreiten, nämlich über die eigenen Grenzen hinaus zu schreiten. Das ist vielleicht ein wesentliches Charakteristikum des Menschen überhaupt, also dass er ein Wesen ist, das über Grenzen hinausschreitet, grundsätzlich. Also das, was das Erreichte ist, immer schon die Grenze, über die man hinausschreiten will. Also im Wesen der Individualität liegt die Entwicklung irgendwo drinnen, der Wille zur Entwicklung. Dann sind wir wahrhaft Mensch, aber zu spüren eben auch, wir überschauen selber bewusst zumindest noch gar nicht alles, was möglich ist und wo der Weg hingehen könnte, sondern dass da noch was sehr Großes ist. Und dazu brauchen wir eben auch dieses Vertrauen ins Schicksal. Zu wissen, da ist eigentlich, ja, sagen wir mal, ein zwar uns nicht bewusstes, aber höheres Wissen, eine höhere Intelligenz, die uns unterstützt dabei, den Weg zu finden. Egal, wie man sie jetzt nennen will, aber das heißt, es gehört also auch dieses, wie soll ich sagen, Offenlassen dafür, das als Gnade zu empfangen, den Weg gewiesen zu bekommen. Sagen wir mal so. Weil wenn wir glauben, aus unserem kleinen Verstand heraus immer alles besser zu wissen, ist das der allerbeste Weg, dass wir diese Botschaft nicht vernehmen. Da ist sie eigentlich immer. Nur die Frage ist, ob wir sie vernehmen, ob wir diese Stimme hören sozusagen. Das ist die große Frage. Also es geht um ein gewisses Wachsein für Dinge, die ganz eng mit uns zu tun haben und die wir aber trotzdem verschlafen. Und ich möchte sogar fast behaupten, wir verschlafen also den größten Teil dessen, was unsere Individualität ausmacht. Also daher ist einer dieser Dinge, die Rudolf Steiner mit seinem Lebenswerk initiieren wollte, was er Anthroposophie genannt hat, was so viel wie Menschenweisheit, Weisheit über den Menschen, Weisheit des Menschen, wie wir auch immer sie es nennen wollen, heißt, dann geht es darum, etwas von dem ins Bewusstsein zu heben. Das heißt, unseren Menschenweg, den wir selber als Individualität, aber eben auch natürlich im weiteren Sinn als Gemeinschaft gehen, ins Bewusstsein zu heben. Ich meine, wenn wir, das ist ein großer Vorgriff, wenn wir ein Bewusstsein hätten, wohin unser eigener Weg gehen soll, wohin der Weg unserer Gemeinschaft gehen soll, in den wir eingebettet sind, weil da steckt eigentlich genauso eine, sage ich mal, höhere Intelligenz dahinter. Das ist nicht alles nur zufällig und hängt nicht alles nur von politischen Entscheidungen ab, sondern hinter denen steckt ein gewisses System, das wir halt meistens auch nicht erkennen. Also bei unserer Politik ist oft schwer, ein System zu erkennen. Aber da sieht man also, dass wir mit unserem Verstand oft mehr Chaos erzeugen als wirkliches Wissen. Es gab schon in der Vergangenheit Menschen, Volksführer, Stammesführer oder so, die noch offener für das waren und die nicht einfach irgend willkürlich ein Regime in die Welt gesetzt haben, sondern die noch so etwas waren wie Sprecher dieses Gemeinschaftsgeistes. Das heißt, sie waren nichts anderes als Menschen, denen etwas mehr von dem bewusst war, wohin diese Menschengemeinschaft will und die Gesetze, die Regelungen, die es gab, eben nach dem entworfen haben. Aber das ist heute praktisch völlig verloren gegangen. Heute wird halt nach äußeren pragmatischen Gesichtspunkten streitet man sich zusammen, kann in gewisser Weise auch nicht anders sein. Warum? Weil heute jeder einzelne Mensch einmal dazu aufgerufen ist, diesen Weg zu finden. Weil damals waren es vielleicht einzelne Weise Volksführer oder sonst etwas. Noch wenn ich heute an sowas denke, dann kommt höchstens ein Diktator raus, der also seine Spinnereien durchsetzen will auf Biegen und Brechen und sicher nicht zum Heil des eigenen Volkes, sondern zum Verderben des eigenen Volkes und anderer gleich mit. Also das 20. Jahrhundert hat ja genug Beispiele geboten, also die recht anschaulich sind, also dass das heute absolut nicht funktioniert. Und daher kann also heute auch nicht funktionieren, irgendein System, das also auf irgendeinen Volksführer vertraut, der jetzt von irgendwelchen höheren Eingebungen spricht und sagt, ich werde euch dorthin führen. Also da muss man schon sehr vorsichtig sein, weil einfach die Menschen nicht mehr so offen sind dafür, wie soll ich sagen, gerade durch die Entwicklung hin zur Individualität, die auch einen Schattenwurf hat, einen notwendigen Schattenwurf, der aber eben seine Schattenseiten hat. Es ist nämlich mit der Entwicklung Richtung Individualität, und damit meine ich, dass in vergangenen Zeiten viel mehr das Kollektiv im Vordergrund gestanden ist, die große Gemeinschaft, das heißt ein Stamm, ein Volk von mir aus, und der Einzelne fühlt sich weniger als eigenständige Individualität, sondern als Mitglied dieses Stammes. Je weiter sie zurückgehen, desto eher finden sie eine Art Kollektivbewusstsein. Das geht so weit, dass, weiß ich nicht, aus dem Wurzel zum Beispiel solche Phänomene wie die Blutrache. Also, einer vom Nachbarstamm hat einen von meinem Stamm ermordet. Was tue ich, um den Stamm zu bestrafen? Ermorde ich jetzt irgendeinen aus dem Volk? Der kann vielleicht überhaupt nichts dafür, der hat persönlich überhaupt nichts getan. Aber er ist ja schuld, weil er Angehöriger des Stammes ist. Das heißt Kollektivhaftung irgendwo. Das waren auch die Zeiten, wo die Gemeinschaften, die sozialen Gemeinschaften noch ganz stark und fast ausschließlich auf den Blutszusammenhang gegründet waren, das heißt auf die gemeinsame Abstammung, wo das also das allein Entscheidende ist. Das sind Dinge, die jetzt in unseren Tagen immer mehr aufzubrechen beginnen. Die Menschen werden eigentlich immer mehr in die Vereinzelung gestoßen. Und weil, ich meine, es gibt so viele Single-Haushalte wie noch nie zum Beispiel, und wenn Ehen gebildet werden, ich glaube in Österreich ist die Hälfte aller Ehen werden geschieden, nach relativ kurzer Zeit. Also das heißt, vieles von dem, was früher selbstverständlich funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr. Und die Menschen stehen jetzt in ihrer Einzelheit da, und sind aber oft auch sehr verloren auf dem Punkt, weil sie jetzt eigentlich alles das, was ihnen früher die soziale Gemeinschaft selbstverständlich gegeben hat, jetzt im Grunde als Einzelner irgendwo finden müssen und als Einzelner den Anschluss an die Gemeinschaft auch wieder finden müssen. Das geht sehr weit, geht nämlich dorthin, dass auch es immer schwerer ist, dass die Menschen einander verstehen, dass sie miteinander wirklich kommunizieren können. Wir leben heute in einer elektronisierten Gesellschaft. Wir haben also, wir sagen, wir sind in einer Kommunikationsgesellschaft, das ist weltweit Internet, Handy, weiß Gott was alles. Aber in Wahrheit hat es die Menschen nicht einander näher gebracht, sondern so, was wirklich ihren Kern betrifft, vielfach auseinandergebracht. Ist mit ein Faktor oder ist es mit ein Symptom dieses Prozesses, dass die Menschen einander nur mehr sehr äußerlich begegnen. Immer mehr, dass sie immer weniger mitbekommen, was geht in dem vor. Sondern sie hören zwar die Worte, die er spricht, und sie interpretieren, aha, er meint dieses oder jenes, und der hat das wahrscheinlich gar nicht so gemeint, sondern wenn man gar nicht sozusagen in die Tiefe gehört hat, sondern wenn man eigentlich nur mehr die Oberfläche hört, nur mehr sozusagen die Sprachsignale fast auffängt, die der andere aussendet, und sie dann noch dem eigenen Denken, noch den eigenen Erfahrungen, auch noch den eigenen Sympathien und Antipathien, wenn wir uns ehrlich sind, beurteilen und einordnen irgendwo. Und dann sagen wir, ja, das passt uns, dem stimmen wir zu oder dem stimmen wir nicht zu. Es ist doch oft so, dass zwei Menschen am Tisch sitzen und ich habe nicht das Gefühl, es ist ein Dialog, sondern es sind zwei Monologe. Der eine erzählt was und dann erzählt der andere was. Und dann erzählt wieder der eine was und wieder der andere was und sie reden eigentlich völlig aneinander vorbei. Und
die Jugendlichen erzählen ja gar nichts.
Nein. Ja. Es ist richtig. Aber jetzt kann man sich fragen, das ist, was drückt sich darin aus? Also es entsteht dadurch eine totale Isolation irgendwo. Aber die ist natürlich in gewisser Weise auch die Voraussetzung, dass sich überhaupt die Individualität entwickeln konnte. Weil solange wir in der Kollektivindividualität eingebettet bin ich eben noch nicht ich selbst, sondern ich bin der Stamm, ich bin das Volk eigentlich und das ist das Wesentliche. Ich bin die Familie und ich heiße Josef, der Papa hat Josef geheißen, meine Kinder, mein Ältester wird auch Josef heißen und alle werden Stischler werden. Weil mein Papa war schon der Vater, der Urgroßvater war es und so weiter, selbstverständlich. No, heute nicht mehr. Heute nicht mehr selbstverständlich, aber dazu mussten in gewisser Weise dieses, was selbstverständlich funktioniert hat, zerbrechen in gewisser Weise. Wir stehen mitten in der Zeit drinnen, wo das zerbricht. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt also Volkszusammenhänge, Familienzusammenhänge, dass das was Schlechtes ist. Es muss nur eigentlich auf eine neue Art wiedergewonnen werden. Weil Familien zerbrechen heute gerade deshalb, weil man nicht von Individuum zu Individuum innerhalb der Familie einen neuen Zugang findet. Es reicht eben einfach nicht mehr, dass man blutsverwandt ist. Das reicht überhaupt nicht. Das tut noch gar nichts. Das ist eher etwas, was heute so wallt, dass es zum Zerbrechen führt. Dass es etwas ist, gegen das man sich auflehnt. Weil die Individualität heraus will. Weil der einzelne Mensch etwas heute werden soll oder werden kann, was früher eben nur ein größeres Kollektiv konnte. Und das ist aber verbunden eben mit der Schattenseite, dass das Ego auch sehr stark wächst. Das Ego ist etwas anderes als die Individualität, aber es ist eine notwendige Voraussetzung. Ego ist etwas, wo ich mich eigentlich herausziehe und einmal eine große Mauer gegen alles herüber machen, über die Mauer drüber schauen, vielleicht schauen, was da draußen brauchbar ist für mich, was ich in meinen Bereich hereinziehe, aber wo ich sehr stark also das Bestreben habe, mich abzugrenzen. Individualität ist eigentlich etwas anderes. Individualität kann dann entstehen, wenn ich einmal diesen Standpunkt irgendwo gefunden habe. Ich bin etwas Einzelnes, ich bin etwas anderes. Ich bin ein Wesen, das zu sich ich sagt. Ich meine, die Kinder erleben das heute so ums dritte Lebensjahr herum. Manche erinnern sich daran, manche nicht, aber es ist eigentlich ein großer Moment, das zu erleben. Einmal, ich bin was anderes, als die da jetzt um mich herumstehen. Ja, das ist der Papa, die Mama, aha, aber ich bin irgendwie was anderes. Es ist ein ganz spannender Moment. Oft versinkt es dann wieder im Unterbewusstsein und taucht oft erst Jahrzehnte später wieder ganz bewusst und klar, vielleicht das Bild sogar auf. Man weiß dann so ganz genau, wie die Situation war. Und dann versinkt es wieder, dann weiß man wieder nichts, was war. Aber das ist so ein ganz besonderer Moment. Ich bin etwas anderes. Und trotzdem habe ich irgendwas mit dem, was um mich ist, zu tun? Das ist also die große Rätselfrage, die sich jetzt für die Individualität dann stellt, nämlich. Also ich bin etwas ganz Eigenes, aber ich habe doch etwas mit dem Allen da draußen zu tun. Mit allen, mit nämlich den Menschen draußen, aber nicht nur mit den Menschen, auch mit der Natur draußen zum Beispiel. Irgendwo bin ich ja auch Teil der Natur, schon durch meinen Körper allein, durch meine Lebenstätigkeit bin ich auch Teil der Natur draußen und trotzdem was Eigenes. Das ist also ein ganz großes Spannungsverhältnis, in dem wir stehen und das ist auch die Hürde, also vor der die jungen Menschen heute stehen, einerseits in der Notwendigkeit sich abzugrenzen und dass sie halt so mit den Handys oder so herumrennen und stundenlang dahinter stehen und selbst oft, wenn sie nebeneinander sitzen, sie lieber SMS schreiben, als das direkt miteinander reden, dann ist das einmal das Bedürfnis, ich brauche mein Fleckerl, wo ich bin. Es ist oft einfach ein Zurückweisen einmal von allem anderen, um zu sich zu kommen. Nur natürlich, wenn es dann mit den Handybildern ausgefüllt wird, mit den bunten Dingern, die flimmern, sind sie erst recht wieder nicht bei sich. Das ist das Problem dann. Aber es ist ein Symptom, dass da ein gewisser Entwicklungsbedarf ist, einmal sich einerseits abzugrenzen, also dieses Ego zu entwickeln und erst in der Stille dieser Abgrenzung den Punkt zu finden, wo ich bin, die Individualität. Das Ego ist nämlich nur so, sozusagen die Schutzmauer rundherum irgendwo, in die man sich einmal einkastelt, um sich einmal abzutrennen. Und dann aber gilt es, den Punkt im Inneren zu finden. Und da hieße es eigentlich, und das lieben wir heute so gar nicht, beobachten Sie das Leben, wie es heute ist, da hieße es eigentlich jetzt, wenn ich mich in diese Stille zurückgezogen habe, einmal wirklich diese Stille auszuhalten und zu schauen, wie spricht da meine Individualität, mein Ich, was kommt da? Wenn ich einmal von dem allen draußen absehe und ganz bei mir bin, was spricht dann zu mir? Na, da kommt schon was, da kommt schon was. Und vor dem haben die Menschen viel Angst, im Grunde. Und, weil man natürlich dann merkt, meine Individualität hat bestimmte Fähigkeiten, sie hat aber auch ihre Schattenseiten. Wir haben auch gewisse Nichtfähigkeiten, sozusagen gewisse Mängel. Und wenn man in der Stille sozusagen dessen einmal gewahr wird, dann hat es nämlich auch noch den Effekt, dass es einen zu drängen beginnt oder dass man sich selber zu drängen beginnt und sagt, ich kann nicht so tun, als hätte ich das jetzt nicht mitgekriegt. Sondern wenn man sich so einmal selber ins Auge blickt sozusagen, dann lässt einem das irgendwo nicht mehr los. Man kann nicht sagen, das war nichts, hör mal auf damit. Sondern es ist eine gewisse Unruhe, eine innere angestoßen, nämlich etwas zu tun. Und das heißt dann auch Schwierigkeiten überwinden, aus eigenem heraus Schwierigkeiten überwinden, nicht einfach den bequemsten Weg zu gehen, sondern sich bewusst zu sein, gut, da habe ich noch eine ganze Menge Mängel, da muss ich arbeiten dran, sonst komme ich nicht zu mir. Wenn ich nur die Dinge tue, die leicht fallen, komme ich eigentlich immer weiter weg von mir. Selbst wenn es scheinbar ja gut geht durch Begabungen, die ich mitbekommen habe. Aber in dem Moment, wo ich nur den bequemen Weg schwimme, komme ich eigentlich weg von mir. Und mache mit den Begabungen, die ich mitbekomme, eigentlich einen schlechten Gebrauch. In Wahrheit. Vielleicht könnte ich sie ganz woanders wirklich einsetzen. Und nicht nur dann für mich nämlich weiterkommen, sondern das Interessante ist, wenn ich mich weiterentwickle, dann ist das ein schöpferischer Prozess. Weil da gibt es nämlich kein Handbuch, wo ich nachschlagen kann, das mir sagt, wie muss ich das tun. Also Checklist Nummer 1, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Der Psychologe hat gesagt, so muss das gehen. Es gibt schon genug so Bücher, es gibt haufenweise in den Buchhandlungen heute, aber Sie können versichert sein, keines wird wirklich funktionieren. Es hat vielleicht bei dem Psychologen funktioniert, weil es sein Weg war. Und das ist aber schon der einzige, bei dem es funktioniert. Vielleicht, wenn man Glück hat. Aber im Grunde muss jeder also sein eigenes Rezept finden, wie er damit tut. Und das heißt, man ist aufgerufen zu einem schöpferischen Prozess. Und ein wirklich schöpferischer Prozess ist mehr als ein bloß verstandesmäßiger Prozess. Das kann ich mir nicht ausrechnen. Also ich muss jetzt aus logischen Gründen als nächstes dieses angehen. Das wird nicht genügen. Mit der Logik allein, nichts gegen die Logik jetzt, die Logik mag dann schon drinnen sein, aber ich finde mit der Logik nichts Schöpferisches. Es ist noch kein wirkliches schöpferisches Werk rein aus der Logik entstanden. Auch die großen Erfindungen in Wahrheit nicht. Sondern da ist immer irgendein Moment der Intuition da, wo der zündende Funke da ist. Und um den geht's, den zündenden Funken zu finden für die eigene Individualität. Also sozusagen intuitiv einmal zu erfassen, wer bin ich. Ein Zipferl davon zumindest, das Ganze eh nicht gleich. Aber dieses Zipferl zu erfassen. Aber dann kommt ein schöpferischer Prozess in Gang. Und dieser schöpferische Prozess, man kann sich jetzt fragen, woher kommt diese Intuition? Woher fällt mir das plötzlich ein, was ich tun soll? Weil man kann sagen, es fällt mir jetzt plötzlich ein, was ich tue. Ist die Frage, woher fällt das? Ich lasse es mal offen, aber es passiert. Also in der Regel passiert es also mit ziemlicher Sicherheit, wenn man eben einmal findet, die Ruhe, sich abzuschirmen einmal, zumindest zeitweise von der Umgebung, und die Ruhe findet und aushält einmal, sich auf das eigene Ich zu konzentrieren, was da drinnen sich tut. Dann kommen diese Impulse herein. Also das ist eine Art Gnade, dass das dann kommt, aber die kommt unter Garantie, aber man muss sich vorbereiten. Also diese Gnade passiert nicht einfach so von selber. Ja, wenn sie von selber passiert, dann sage ich mal ganz direkt, dann passiert sie durch Schicksal, dass einem die Stöße gibt. Wenn ich es nicht in mir finde, dann kommt es nämlich von außen. Das ist ganz interessant, weil wenn Sie das Schicksal verfolgen und eben wirklich diesen objektiven Blick auch auf Ihr eigenes Schicksal entwickeln, werden Sie merken, das ist nicht zufällig, dass einem das oder das passiert ist. Das hat was mit mir zu tun. Das ist nicht nur, wieso gerade mir, weiß ich überhaupt nicht. Naja, ich weiß es halt nicht, aber wenn ich genauer schaue und bewusster hinschaue, merke ich, das ist etwas, was ganz in Wahrheit auf mich zugeschnitten ist. Und was nichts anderes ist als ein Anstoß, der halt jetzt von außen kommt. Damit sehen Sie aber schon, man kann in gewisser Weise nämlich das Schicksal auch beeinflussen, wenn ich wach werde und im Inneren das Bewusstsein entwickle für den Weg, wo es hingehen könnte, wo in etwa die Richtung ist. Man muss ja nicht gleich das letzte Ziel sehen, das sieht man sicher nicht, aber man sieht vielleicht ein Stückerl einmal, in welche Richtung es gehen könnte. Dann fängt man nämlich bis zu einem gewissen Grad an, selbst mittätig zu sein, bewusst mittätig zu sein an der Gestaltung des Schicksals. Das ist einmal etwas ganz Wichtiges. Und namentlich, also wir hier in Europa und noch mehr wir hier in Mitteleuropa haben sehr stark eigentlich die Anlage dazu, diesen Weg zu gehen. Das heißt nicht, dass es nicht andere Völker und andere Menschen aus anderen Teilen auch gehen können, aber es sind hier einmal gute Voraussetzungen, wie soll ich sagen, den Weg vorauszugehen. Weil ob man zu diesem Bewusstsein seiner selbst kommt und dass dann mehr drinnen steckt als bloß, ja, ich bin ein Ich, na, das haben wir alle irgendwo, das Bewusstsein, aber das ist noch relativ dünn, also zu sagen, aha, ich bin ein Ich. Gut, aber jetzt muss es dann konkreter werden. Also wir haben gerade hier in Mitteleuropa sehr, sehr starke, gute Voraussetzungen. Man könnte sagen, das Menschheitsschicksal hat uns da wohin gestellt, wo wir es eigentlich leichter haben, dorthin zu finden. Es ist, wenn Sie jetzt denken, Sie sind irgendwo in Afrika, in Verhältnissen, wo Sie kaum was zu essen haben, wo kaum kulturell etwas in der Umgebung da ist, wo alles zerstört ist, Krieg ist und so, ist es sehr schwer, diesen inneren Punkt zu finden. Einzelne finden es sicher, aber im Allgemeinen ist es sehr schwer. Und wo also noch sehr stark also herrscht diese Dominanz der Sippe, des Stammes und so weiter, die also eigentlich nichts anderes tut, als die Individualität zu unterdrücken in Wahrheit. Heute läuft es nämlich dorthin. Dort, wo also noch aus dem Kollektiv zusammen geführt wird, ein Volk, ein Stamm, eine Familie von mir aus, wo der Paterfamilias alles bestimmt und sagt, wo es hingeht, ja, dann ist es aber schwer für die Familienmitglieder, das eigene Ich zu entwickeln. Außer es tritt dann aber wirklich in ziemlichen Kampf mit dem Familienoberhaupt. Dann vielleicht, aber da muss man schon in Wahrheit sehr stark sein, um das durchzustehen. Weil es kann eben nicht sein, dass der Vater, der Familienvater für alle Familienmitglieder denkt und sagt, wo es lang geht. Sondern er müsste eigentlich heute offen sein dafür, wahrzunehmen, was die Einzelnen eigentlich wollen, wo die hinwollen und sie zu unterstützen dabei. Vielleicht in etwas, was gar nicht sein eigener Weg ist, aber der Sohn will vielleicht halt einen ganz anderen Weg gehen und muss ihn gehen aus seiner Individualität heraus und soll ihn. Da kann es nicht darum gehen, er muss auch Schuster oder Tischler werden. Sicher, es ist ein Problem, wenn man einen Familienbetrieb hat und den weitergeben will, das ist schon ganz klar. Aber vielleicht ist es heute sogar besser, es kommt von außen jemand, der wirklich Begeisterung für das Handwerk hat und der übernimmt den Betrieb. Muss das was Schlechtes sein? Keineswegs. Keineswegs. Und der Sohn ist vielleicht glücklicher, wenn er Musiker wird. Ganz was anderes. Weil das sein innerer Antrieb ist. Und wenn man ihm das wegnimmt, wird er dort unglücklich sein in seinem Leben. Er wird immer irgendwo eine gewisse Unzufriedenheit spüren. Und diese Unzufriedenheit sorgt aber dann letztlich auch für soziale Spannungen in der Gemeinschaft. Nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch im größeren Feld. Das wird ja weitergegeben irgendwo, diese innere Unzufriedenheit. Weil das ist auch etwas, was man bemerken kann, wenn Menschen da sind, die ihres gefunden haben. Die vertragen sich viel leichter miteinander, obwohl sie vielleicht ganz konträr sind. Man findet es halt selten. Man findet es halt selten. Aber ein Mensch, der selber die Erfahrung gehabt hat, ich habe meinen Weg gefunden und ich wollte den Weg gehen, ich musste den Weg gehen, und ich bin mir dessen bewusst geworden, welches mein Weg ist, der gesteht es viel leichter dem anderen auch zu und sagt, na spannend, der macht ganz was anderes, der sieht die Welt ganz anders, geht es von einem ganz anderen Punkt an und es ist eigentlich eine Bereicherung, das aufzunehmen. Und es belastet mich nicht in meiner Individualität, im Gegenteil, es zeigt mir halt, so ein Weg ist möglich, so ein Weg ist möglich und macht meinen eigentlich, bestätigt ihn in gewisser Weise sogar. Also das heißt, ein fernes Bild wäre, dorthin zu kommen, zu einer Menschengemeinschaft aus Freiheit, nämlich nicht aus irgendwelchen Blutsbindungen, aus weil ich zu einem bestimmten Volk gehöre, weil ich zu einem bestimmten Stamm gehöre, sondern aus freier Entscheidung heraus. Wir sind heute noch lange nicht so weit. Wir sind also, wenn Sie denken, also jetzt in der Neuzeit, in Europa, was hat Europa gekennzeichnet? Kriege, 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 Kriege. Nicht, dass es nicht Kriege immer schon gegeben hat, aber Europa in der Neuzeit hat es eigentlich perfektioniert, im Grunde. Also, ich meine, es gab im Mittelalter viele Kämpfe, viele Auseinandersetzungen, man nennt es halt heute auch Krieg, aber es war ganz was anderes als das, was wir in der Neuzeit erlebt haben. Wenn Sie denken, 30-jähriger Krieg zum Beispiel, wo ganz Europa also im Blut versunken ist über 30 Jahre und im Grund kein Mensch mehr dann gewusst hat, um was es eigentlich geht. Weil offiziell ist es ein Religionskrieg irgendwo, aber um das ging es ja eigentlich gar nicht. Es ging darum, dass jedes Grüppchen hat seine Eigeninteressen gehabt. Jeder hat versucht, seines an Land zu ziehen und fast schon jede Gruppe gegen jede Gruppe. Also es war sehr, sehr undurchsichtig. Naja, ein Symptom also dessen, dass nicht nur die Individuen, sondern auch die Gemeinschaften immer mehr begonnen haben, sich einmal gegen andere abzugrenzen. Ganz deutlich. Also dieses Phänomen der Ego-Bildung ist nicht nur etwas, was den Einzelmenschen betrifft, sondern was eigentlich sogar noch vorher die einzelnen Gruppen betrifft, die sich gegeneinander abgrenzen. Dahinter steht dann vielleicht irgendeine sehr zentrale Persönlichkeit, die das dirigiert, aber im Grunde eben auch noch ganz aus dem Kollektiv heraus irgendwo wirkt und halt Sprecher dieses Kollektivs ist, wenn man so will. Und diese Zersplitterung wird aber weitergehen. Die wird weitergehen, ich meine, wenn man in die Bibel schaut, wenn man liest die letzte Schrift der Bibel zum Beispiel, die Apokalypse des Johannes, dann ist da so als Zukunftsbild der Kampf aller gegen alle, der Krieg aller gegen alle. Und so, wenn man manchmal in die Welt schaut, denkt man sich irgendwie, hat das jetzt schon angefangen oder also wo es immer mehr sich aufsplittert in einzelne Individualitäten und wo eben dieses Gemeinschaftliche komplett verloren geht. Also das ist die Problematik. Wir stehen jetzt ganz stark vor der Problematik. Also wenn Sie denken, jetzt kommen so viele Menschen nach Europa herein als Flüchtlinge, als sonst etwas, mit einer ganz anderen Mentalität als wir haben, sehr unterschiedlich auch, also weil gerade aus den Ländern, aus denen die Menschen kommen, gibt es also riesige Unterschiede. Da kommen Menschen, die noch in einer Kulturumgebung leben, die fast steinzeitlich ist. Also wenn Sie denken, viele Menschen, die aus Afghanistan kommen, die leben eigentlich wie Menschen vor ein paar tausend Jahren, vor 5, 6, 7.000 Jahren im Grunde. Wenn sie vielleicht auch Handy dort haben, das mag schon sein, das kommt überall hin. Aber so die Grundstruktur, das kulturelle Umfeld ist also noch ganz, ganz archaisch. Und jetzt werden sie versetzt in eine Welt, die ganz, ganz anders ist. Also was ein gewaltiger Kulturschock ist. Die natürlich dort auch nicht die Gelegenheit gefunden haben, in der Regel, zumindest nicht von den äußeren Voraussetzungen, zu ihrer eigenen Individualität zu finden, sondern die in irgendeinen Clan oder irgend sowas eingebunden sind und der sagt, wo es lang geht. Und jetzt kommen sie nach Europa, stehen da mittendrin als Einzelmensch vielleicht, werden irgendwo in ein Dorf gesteckt oder sonst wo, getrennt jetzt plötzlich von den Wurzeln, die sie hatten, und sind gewaltig verloren, auch irgendwo. Andererseits natürlich eine Möglichkeit, die eigene Individualität zu finden, was aber wahrscheinlich nur gut gehen wird, wenn man sie dabei unterstützt. Und das wird also ganz wichtig sein. Also das heißt, es wird sicher nicht funktionieren, wenn man sie einfach irgendwo dann in ein Ghetto einsperrt oder sagt, sie habt dort euer Platzl und da will man nichts wissen davon, dann wird sich das nicht entwickeln. Dann kochen sie im eigenen Sumpf. Also eine große Aufgabe überhaupt für die Zukunft ist, denn ich denke, dass die Entwicklung also in Richtung Individualität gehen wird, in jedem Fall. Dass die Menschheit auf diesem Weg ist, also vom Kollektiv zum Individuum, das aber aus dem Individuellen zur Gemeinschaft findet. Und zwar letztlich zur ganz großen Gemeinschaft, zur Menschheitsgemeinschaft. Das heißt, wo es wirklich dann völlig egal ist, aus welchem Eck der andere Mensch kommt, sondern ich kann mich mit ihm verbinden, ob er aus dem Kongo kommt, ob er aus Alaska kommt oder wo auch immer her, sondern ich kann eine Brücke von Mensch zu Mensch finden, weil Individualität in Wahrheit hat nichts damit zu tun mit der Abstammung, hat nichts damit zu tun, welche Körperlichkeit wir haben, hat nichts damit zu tun, ob wir vielleicht eine körperliche oder auch eine geistige Behinderung haben, wobei geistige Behinderung in Wahrheit ja auch immer eine körperliche Behinderung ist, sei es, dass die Sinnesfähigkeiten eingeschränkt sind, dass irgendwas in der Gehirntätigkeit eingeschränkt ist, das ist noch nicht die Individualität. Fällt uns heute so schwer, also von dem Gedanken auszugehen, wenn man glaubt, naja, der Mensch, das sind halt die 70, 80 Kilo Fleisch, Proteine oder sonst was, mit dem Werkel da oben, mit dem Computer da oben, mit Biocomputer von mir aus, und das ist es. Ja, wenn wir den Menschen nur als materielles Ding, als Biomaschinerie ansehen, dann müsste natürlich die körperliche Konstitution, die Abstammung und so sehr entscheidend sein. Naja, und wenn man sich auf das verlegt, dann kommen wir aber in ein sehr übles Fahrwasser. Nicht? Weil wir haben das im 20. Jahrhundert erlebt, was eine Ideologie bewirkt, die also auf körperliche Züchtung eigentlich in Wahrheit hinausläuft. Und glauben Sie nicht, dass das heute so ganz vom Tisch ist. Ich meine, es ist halt mit feineren Methoden, da nennt man es halt Gentechnik und Genmanipulation, die unter Umständen dann vor Menschen nämlich irgendwann auch nicht Halt macht. Die sagt, naja, aber wie sagt es im Goethes Faust, im Faust 2 gibt es eine schöne Szene, da gibt es den Famulus vom Faust, den Wagner, der spricht dann von seinem Ideal, so ein Hirn, das kräftig denken soll, wird künftig auch ein Denker machen. Also das heißt, wir werden dann also erkennen, eben erforschen, was die beste Anlage ist, wie das am besten funktioniert, und dann werden wir das halt so züchten. Naja, dann sind wir aber wirklich am Abgrund der Menschheit angekommen irgendwo. Es wird erstens einmal nicht funktionieren, und es wird also solche Folgen haben, wie wir eben ein bisschen was erlebt haben von dem, was im 20. Jahrhundert sich abgespielt hat, wo eine solche Ideologie nicht nur Europa, sondern im Grunde die ganze Welt verwüstet hat bereits. Und das wird ein harmloser Anfang gewesen sein, wenn wir in der Art weiterdenken. Nicht, weil es wird sich nicht in gleicher Weise abspielen, es wird viel subtiler sein. Es wird viel subtiler sein. Und Sie müssen nicht denken, dass alles dann in der gleichen Art sich wiederholt, und auch die Auseinandersetzungen werden andere werden. Man sieht das selbst heute schon viel mehr als die äußeren Kriege, obwohl es also genug noch gibt, aber der eigentliche Krieg spielt sich heute schon auf dem Feld der Information ab, der Informationstechnologie. Das wird immer weitergehen, weil wir sind eben zumindest sicher noch also über die nächsten Jahrhunderte auf einem Weg, wo das immer stärker zunehmen wird und wo im Grunde nichts mehr im sozialen Leben ohne diese Dinge funktionieren wird. Das muss uns bewusst sein, das ist nicht aufzuhalten, da können wir schreien dagegen, so viel wir wollen. Da wirkt auch eine Art eigene Intelligenz drinnen, die Menschen in eine gewisse Richtung lenkt. Und die Frage ist nur, was fangen wir mit der Botschaft an, dass wir in dem drinnen stehen, in der Entwicklung? Und was müssen wir zumindest als Gegengewicht entwickeln, sagen wir es einmal so. Es ist ja so, dass also oft auch die negativen Erscheinungen, die in der Menschheitsgeschichte passiert sind, dass sie im Grunde ein, naja, Schicksalsanstoß halt im großen Stil sind, die unsere Menschheitsentwicklung insgesamt so ganz leise in eine bestimmte Richtung bringt. Kann man sich oft nicht denken, ich meine, weil es also mit so viel Leid und Unglück auch verbunden ist. Aber das Unglück kommt eben immer nur dadurch zustande, dass wir nicht wach genug sind, selber zu begreifen, wo der Weg hingehen soll. Und wenn wir es nicht begreifen, wenn wir partout mit 200 km/h in die falsche Richtung, nämlich gegen die Wand fahren, dann spüren wir die Folgen. Wir könnten ja auch mit 20 km/h in die richtige Richtung fahren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Freiheit haben wir nämlich. Als Individuum haben wir diese Freiheit im Grunde immer. Nur wenn wir den Weg nicht wissen, ist es halt schwer. Wir sind so wie ein Blinder, der im Ferrari sitzt und einmal sagt, na Gas geben. Das ist natürlich dann ein großer Glücksfall, wenn das ohne gröbere Unfälle zustande kommt. Und wir sind heute also namentlich dort, wo die Kulturentwicklung ein hohes Niveau erreicht hat, wobei hohes Niveau jetzt zwiespältig ist, sagen wir mal ein hohes Zivilisationsniveau entwickelt hat. Ich will damit sagen, nicht alles das, was äußere Kultur ist und was halt materieller Wohlstand und so weiter bedeutet, dass das nicht alles unbedingt das sein muss, was förderlich für uns ist. Und dass es vielleicht auch scheinbar primitivere Zivilisationen gibt, die wesentlich mehr wirkliche Kultur haben. Das heißt, die mehr innere Herzensbildung haben, die mehr Bewusstsein vielleicht für Geistiges entwickelt haben. Nämlich, was heißt Geistiges? Geistiges heißt auch ein bisschen von dem Weg zu ahnen, wo es hingeht. Das kann ich noch nicht materiell fassen. Das Geistige kann ich nicht materiell fassen. Aber es ist das, was die Zukunft bestimmt. Es ist das, was sich dann irgendwann einmal auch äußerlich verwirklichen wird. Aber wir haben zweifellos in Europa auch ein hohes Kulturniveau in der Vergangenheit entwickelt. Also man kann nicht nur schimpfen. Es ist einerseits, also gerade die Neuzeit hat einerseits bedeutet, dass gewaltige Kriege durch Europa gezogen sind, die ein Symptom sind dafür, dieser Abgrenzung, wo also immer stärker Völker sich abgrenzen gegeneinander. Vorher hat es Reiche, Mittelalter hat es Reiche gegeben. Reiche waren aber nicht das, was heute Nationalstaaten sind. Das hat eigentlich immer wieder fließende Grenzen gegeben. Das hat irgendein Machtzentrum gegeben, das irgendwo ausstrahlt und dann wogt es hin und her. Und innerhalb dieses Reiches gab es aber die verschiedensten Völker. die verschiedensten Völker, Österreich war noch bis zum Schluss so ein Beispiel, dass es die verschiedensten Völker gegeben hat, was die Monarchie ausgemacht hat, was eigentlich den Reichtum eines Teils von Mitteleuropa sogar ausgemacht hat. Sie haben versäumt, also diese wunderbare Chance aufzugreifen und als Völker zu lernen, miteinander zu leben innerhalb eines großen Gebildes. Ohne dass jeder sagt, na, aber ich muss mich jetzt abgrenzen. Ich bin Ungar, nur Ungar. Und ich bin nur, na, Österreicher kann man nicht sagen, weil das war das Ganze damals. Also ich bin halt nur deutschsprachig und der andere ist nur, nein, wir sind nur tschechisch und sonst was. An dem ist es gescheitert letztlich, dass da niemand den Weg gefunden hat, das zu überbrücken. Dann hätte eigentlich da ein sehr reiches Gebiet entstehen können. Natürlich waren auch von außen Einflüsse da, die das unterminiert haben irgendwie. Das ist immer da. Es sind immer zwei Quellen. Auch im Großen wirkt das Schicksal einerseits von innen, dass man immer alles falsch macht, und von außen spürt man es auch noch. Also wir kriegen die Anstöße von allen Seiten. Wir kriegen sie von allen Seiten. Und man hat aber in Mitteleuropa die Botschaft des Ersten Weltkriegs nicht verstanden und ist in den Ausläufer gestolpert des Zweiten Weltkriegs. Im Grunde ist das ein großer Konflikt in Wahrheit, mit einer kurzen Pause, die in Wahrheit auch nicht friedlich war. Und was war, man hat eine Botschaft, die aber sich schon längst im 19. Jahrhundert angekündigt hat, nicht und nicht und nicht verstanden. Man hat es ja nicht gelernt, mit den unterschiedlichsten Völkern umzugehen. Und das ist auch vielleicht etwas Lehrreiches für uns auch heute, weil miteinander umzugehen heißt natürlich auch, dass es Änderungen gibt, dass die Dinge in Bewegung kommen. Wenn jeder sagt, aber ich will nur meins und was anderes lasse ich nicht zu, dann wird es schwierig. Dann wird es sehr schwierig, sondern es muss ein Prozess in Gang kommen, der eigentlich überhaupt wieder etwas Neues schafft, der nicht das eine durchs andere ersetzt. Das kann es natürlich auch nicht sein. Also wenn man jetzt heute die großen Sorgen haben, jetzt das christliche Abendland wird erobert jetzt vom Islam oder so, und wenn das jetzt angenommen der Fall wäre, es wird nicht der Fall sein, aber wenn das der Fall wäre, wäre das sicher der falsche Weg, also dass jetzt das eine einfach durchs andere ersetzt wird. Das Einzige, was fruchtbar sein kann, ist, dass wir voneinander lernen und miteinander lernen, von den positiven Seiten etwas zu profitieren. Und es gibt ja zum Beispiel da riesige Überschneidungen. Es gibt riesige Überschneidungen. Und ich wage zu behaupten, dass mancher Moslem mehr über das Christentum aus dem Koran weiß, als aus seiner Bibel weiß, weil er es gar nicht liest. Wer zwar sagt, ich bin getaufter Christ, aber das war es im Grunde schon. Ich war irgendwann einmal, ja, getauft war ich, bei der Firmung war ich auch, aber dann... Dann gehe ich vielleicht hier und da mal in die Kirche, wenn es hoch herkommt, was ohnehin aber auch nicht mehr sehr viel der Fall ist. Aber wenn man fragt, was weißt du eigentlich über das Christentum, über den Kern nicht sehr viel. Ich bin es halt gewohnt, weil ich hineingeboren worden bin, im Grunde. Das ist ja das große Problem heute. Also, das ist im Islam teilweise zumindest anders. Dass da bei vielen noch, vielleicht aus alten Impulsen heraus, aber noch also eine gewisse tiefere Überzeugung da ist und der Wille da ist, nicht nur am Sonntag sie mit den Dingen zu beschäftigen, sondern sie tagtäglich zu leben in einer gewissen Weise. Es kann auch sehr ungesund werden, wenn es also missbraucht wird und diese Impulse in eine falsche Richtung gelenkt werden, keine Frage. Aber es kann auch bedeuten, dass also mehr Antrieb noch ist, sich mit den wirklichen Inhalten auseinanderzusetzen. Die Seite gibt es nämlich durchaus auch. Also Islam ist nicht nur Islamismus, sagen wir mal so. Und das gilt für andere Religionen auch, das gilt fürs Judentum, das gilt für den Buddhismus. Sie können eigentlich im Grunde viel weiter herumschauen in der Welt, wo noch Religionen sehr lebendig sind, sind sie meistens viel lebendiger als bei uns in Europa. Weil unser Europa ist eine ziemlich materialistische, säkulare Gesellschaft geworden. Man sagt, Religion ist Privatsache, das ist auch gut und richtig, aber nur ist es für die meisten dann gar keine Sache mehr. Das ist der Punkt. Also es ist was sehr Äußerliches geworden. Und mein Gott, wie oft gehen dann die Leute noch in die Kirche? Naja, weil es sich so gehört. Aber das ist ja auch nicht das wirkliche Motiv. Kann es ja auch nicht sein. Das heißt ja noch nicht, dass ich was vom tieferen Inhalt erfasst habe, weil der Nachbar auch geht und am Land ist das noch mehr Sitte und Tradition und man geniert sich, dass man nicht geht vielleicht. Aber das heißt ja noch nicht, dass man wirklich die Inhalte mitlebt. Und durch die Religionen ist aber ja sehr viel hereingekommen in die Menschheit in der Vergangenheit an Impulsen, die, naja, wie soll ich sagen, aus einem höheren Wissen kommen, sagen wir es einmal so. Und die haben zumindest etwas zu tun, auch mit dem, was in unserer Individualität drinnen steckt. Vielleicht ist es noch was viel, viel weiteres, aber es heißt doch so schön in der Bibel, der Mensch ist geschaffen nach Gottes Ebenbild. Irgendwo. Also wir sind ja vielleicht ein kleines Abziehbilderl nur, aber wir haben irgendetwas zu tun. Und die Religionen haben uns in der verschiedensten Weise etwas erzählt über den Weg, wo wir hergekommen sind. Und das ist aber im Zuge dieser Ausbildung des Egoismus, der Abgrenzung, die aber notwendig ist, um jetzt die einzelne Individualität herauszubilden, ist das im Zuge dessen auch verloren gegangen. Wir sondern uns also nicht nur ab gegenüber der Mitwelt, die da ist, wir sondern uns erst recht ab gegen das, was vielleicht höher sein könnte als wir, was weiser sein könnte als wir. Weil schließlich, wo kommen wir denn da hin? Bin ich jetzt eine Marionette von irgendwo oben oder wie ist das? Ich will frei sein. Und wir haben das in einem großen Maße geschafft, einmal frei zu sein von allem, was um uns herum ist, was über uns ist. Wovon wir gar nicht frei geworden sind, zum Beispiel sind die, naja, wie soll ich sagen, die Unsitten, die in uns selber noch sind. Nämlich das, was man als erstes bemerkt, wenn man sich wirklich auf die eigene Individualität konzentriert, welche Mängel sie auch noch hat. Und denen sind wir dann sehr stark ausgeliefert, nämlich. Und dann ist auch die Freiheit nicht da. Also der Weg zur wirklich freien Individualität ist ein sehr schwieriger. Jetzt machen wir uns frei von den Banden sozusagen von außen, haben dadurch auch den Halt verloren, den sie uns gegeben haben in der Vergangenheit. Und man merkt es sehr deutlich heute, also auch bei den jungen Menschen mit dem, na, das tut man nicht oder das soll man nicht machen, na, das interessiert sie nicht. Und sie haben eigentlich recht. Sie haben recht, sie wollen es selber finden und sie wollen eigentlich Menschen haben, die ihnen das vorleben, der nicht irgendwas deswegen macht oder nicht macht, weil es ihm irgendeine Regel sagt, sondern der aus eigenem Empfinden heraus sagt, na, das ist nicht gut, das tue ich einem anderen Menschen nicht an. Oder wo kann ich einem anderen Menschen helfen? Dass ich das wirklich aus innerem Bedürfnis finde. Nicht, weil es irgendwer gesagt hat oder weil es von irgendwo gepredigt wird, sondern weil ich es aus eigenem Antrieb finden will, finden muss. Und ich habe die Befürchtung, also wenn das nicht gefunden wird, dann wird die Zukunft sehr schwierig werden. Weil diese äußeren Stützen tragen nicht mehr und es wird nicht gelingen, sie mit Gewalt wieder aufzurichten. Das wird eher Unglück, nicht nur eher, es wird sicher Unglück über die Menschen bringen. Also wenn man glaubt, man kann also zurücksteigen, sagen, gut, also die moderne Zeit, das ist ein Versehen jetzt gewesen, wir müssen wieder zurück. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, wenn wir die alten Dinge einfach eins zu eins wieder einführen und glauben, die Menschen werden sich halten dran, sie werden rebellieren dagegen. Oder sie werden sie im miesesten Sinne ausnützen für ihren Zwecken. Weil das hat man ja schon gemerkt, sehr viel in der Vergangenheit, also die großen Moralapostel oder so, die auf den hohen Posten saßen, haben es in Wahrheit ausgenützt, vielfach auch, um dann die anderen Menschen zu gängeln und nur für ihren eigenen Vorteil es genutzt. Wie oft sehen wir das heute? Also und das ist etwas, wogegen die jungen Menschen mit Recht rebellieren. Und ich hoffe, dass sie das weiter tun und dass sie das mehr tun. Wo dann natürlich schön die Fassade gewahrt wird und im Hinterzimmer passieren aber ganz andere Dinge, und die man sich nicht traut auszusprechen, aber die da sind. Weil das sind die Dinge letztlich, die uns die Probleme machen. Ich meine, sie werden uns noch lange Probleme machen, weil wir klarerweise als Individualität, als Mensch, der wir sind, noch lange nicht fertig sind. Wir sind ein Werdender. Wir sind eigentlich noch gar nicht Mensch. Wir sind auf dem Weg der Menschwerdung. Vielleicht sogar mehr. Weiß man, in der Bibel steht irgendwo, ihr seid Götter. Naja, also jedenfalls nur sehr Verhinderte irgendwo. Naja, wir haben etwas davon, weil wir eine schöpferische Fähigkeit haben. Das macht die Individualität aus. Damit kann sie die Welt bereichern. Das ist der umgekehrte Punkt, dass also eine Bereicherung der Welt möglich ist. Weil das Ego, das sich abgrenzt, das ist eigentlich immer der große Räuber. Das ist der, der sich bereichert. Weil das Ego an sich ist nämlich nicht kreativ. Das kann sich zwar abgrenzen und mit dem, was es in seinem kleinen Vorgarten drinnen hat, mit dem kann es halt tun. Sei es also an den Fähigkeiten, die es mitbekommen hat, und mit dem tue ich halt. Aber es gelingt dem Ego nicht, sie zu vermehren. Weil dazu gehört es ein schöpferischer Prozess. Und in einem schöpferischen Prozess, was ist das? Da strömt eigentlich etwas aus einer Quelle heraus. Das wird mehr. Schöpferisches ist nicht anders denkbar, weil durch Schöpferisches kommt etwas in die Welt, was noch nie da gewesen ist. Was völlig neu ist. Das da gehe ich nicht um mit den Dingen, die bereits vorhanden sind, sondern da kommt etwas völlig Neues. Und die Individualität ist eigentlich, und zwar jede einzelne Individualität, so ein Tor, durch das etwas Neues in die Welt kommen kann. Und das eigentlich, was wie eine Quelle nichts anderes tun kann, als das zu verschenken an die Welt. Und weil eine Quelle, die sich nicht ergießt in die Welt, ist keine Quelle. Das heißt, wo die Individualität wirklich da ist, bereichert sie die Welt. Wenn Sie wollen, in einer selbstlosen Weise, aber gerade dadurch ihr eigentliches Selbst findet und ihr eigenes Selbst erst begründet. Das darin besteht, aber eben auf ganz unterschiedliche Weise bei jedem diesen Überfluss zu erzeugen in gewisser Weise. Diesen Überfluss, der in die Welt hineinströmt. Und das ist etwas, was in der Vergangenheit also sehr stark durch einzelne Völker geleistet wurde. Wenn Sie also in der Kulturgeschichte zurückgehen, wenn Sie sehen, die großen Hochkulturen, dann waren es wirklich immer wieder mal einzelne große Völker, die also eine ganze Epoche entscheidend geprägt haben. Wenn Sie nehmen die ägyptische Kultur, die Babylonier, also das ist ja die Zeit, wo überhaupt erst so die richtigen Hochkulturen beginnen. Was vorher war, war noch sehr, sehr, sehr klein eigentlich. Noch wenig äußere Kultur, aber vielleicht sehr viel innere Herzenskultur, aber im Kollektiv. Das gab es vorher sehr stark. Ich meine, vielleicht war der Höhlenmensch viel geistiger als die Menschen später. Weil er das Geistige so stark in sich erlebt hat, hat er nämlich gar keine Notwendigkeit gesehen, das äußerlich in die Welt zu setzen. Wozu? Ich erlebe es eh, ich lebe eh drinnen mitten in dem. Aber es zeigt uns auch, dass schon auch der Weg dorthin geht, es in die Welt hineinzustellen und gerade dadurch immer bewusster zu werden. Weil das Bewusstsein der Menschen in der Vergangenheit war mit ziemlicher Sicherheit viel, viel reicher. Viel, viel reicher. Ich meine, wir erleben einen Zipfel davon, wenn wir uns, vergleichen Sie nur unsere abstrakten täglichen Gedanken, wenn wir selber die praktischen Dinge nachdenken, mit dem, was Sie erleben, wenn Sie fantasievoll tätig sind, wenn sie künstlerisch schaffend tätig sind. Da ist ein viel reicherer Inhalt. Denken Sie, was Sie erleben, wenn Sie träumen. Das ist vielleicht alles chaotisch, ich will jetzt nichts auf Träume geben, aber die Bilder, die Fülle, was da passiert, diese Dramatik, die im Traum da ist, ich meine, da kann man Romane draus schreiben. Meistens gute Autoren schöpfen aus dem sogar irgendwo, denen gelingt es halt ein bisschen was mitzunehmen von dem. Das ist eine viel, viel reichere Welt, aber wie im Traum sind wir halt nicht ganz wach dabei. Es zieht so vorbei und vor allem wir haben nicht so den Eindruck, es bewusst beeinflussen zu können. Es passiert mit uns. Individualität werden heißt auch das, was früher mit uns passiert ist und uns eine Richtung gebracht hat, jetzt selber bewusster in die Hand zu nehmen und zu spüren die Richtung, die unsere ist und sie wirklich bewusst weiterzuführen, diese Richtung. Weil es ist eben nicht nur Geschick, das uns irgendwo hinschickt, sondern wir können lernen, uns selber wohin zu schicken. Und in dem Zeitalter leben wir irgendwo drinnen. Aber dazu müssen wir halt über den Tellerrand hinausschauen, irgendwo über den Tellerrand unseres eigenen kleinen Ego. Dazu müssen wir hinausschauen in die Welt, weil dieses schöpferisch tätig sein, Überfluss erzeugen sozusagen, weitet nämlich auch unseren Blick. Das geht eins zu eins, damit ist das verbunden. Wenn wir diesen Überfluss produzieren, erkennen wir auch viel, viel mehr in der Welt. Und wir merken viel, viel mehr, was aus den anderen strömt. Wir lernen eigentlich dann erst die Quellen kennen, vielleicht sogar bevor es der selber noch erkennt in sich, was da strömt. Weil in Wahrheit, ein bisschen ist es ja immer trotzdem da, auch wenn wir es nicht mitkriegen. Wir wären keine Menschen, wenn es nicht da sind. Das zeichnet eben den Menschen aus, dass diese Quelle, diese geistige Quelle in ihm ist. Dadurch sind wir in gewisser Weise prädestiniert dazu, so eine Art Krone der Schöpfung zu sein, indem sich sozusagen die Möglichkeiten, die in der ganzen Schöpfung vorhanden sind, noch am weitesten realisiert haben in einer gewissen Weise, nämlich auch verbunden mit dem Bewusstsein. Weil, mein Gott, der Reichtum ist schon in der Pflanzenwelt riesig und eigentlich ist es eine gewaltige Fantasietätigkeit der Natur, diese Pflanzen zu gestalten. Weil da steht kein Baumeister dahinter, der das im Labor konstruiert hat oder in der Fabrik, die Pflanzen. Es ist eigentlich so etwas wie eine Weltenfantasietätigkeit, die eine sicher uns überragende Macht gestaltet hat, die also diese, wie soll ich sagen, Weltgedanken gedacht hat, aber so gedacht hat, dass sie auch eine Realität geworden sind, weil wie blass sind unsere Gedanken. Das Interessante ist, wenn man wirklich aus dem Kern heraus, wenn man seinen eigenen Kern einmal entdeckt hat und aus dem heraus beginnt, schöpferisch tätig zu sein, auch schöpferisch zu denken, dann kriegt es eine andere Qualität. Dann bekommt es nämlich die Qualität, dass man merkt, was ich hier in meiner Seelentätigkeit tue, das hat Wirkungen. Einmal auf mich natürlich als allererstes. Also, weil wenn ich mir nur im abstrakten Gedanken vor, ja, ich möchte eigentlich ein besserer Mensch werden, die ewige Sauferei, das ist ein Blödsinn, das ist nicht gut. Sie können sicher sein, dass das an der Situation nichts ändert. Wenn aber aus der Individualität heraus der Entschluss kommt, Mensch, diese ewige Sauferei benebelt mich ganz, ich finde mich nicht, sondern ich muss meinen Weg finden. Wenn ich das schaffe, dorthin zu kommen, wenn ich nicht schon ganz eingeölt bin sozusagen, wenn ich das schaffe, darüber hinwegzukommen, dann kommt plötzlich eine Kraftquelle und das geht mit Leichtigkeit. Das ist nämlich ganz interessant, wie viele Menschen sagen, nee, wenn man rauchen möchte, gern aufhören, ich möchte gern, gibt es nicht irgendein Mittelchen? Naja, natürlich gibt es Mittelchen, die Pharmaindustrie stellt da 100.000 Sachen zur Verfügung, kostet halt alles ein bisschen was, ist ein Riesengeschäft heute. Funktionieren tut es in 80% der Fälle nicht. Aber macht nichts, wir haben ja ein anderes Mittel, probierst halt das. Also probierst das ein Leben lang aufzuhören damit und kaust halt dann an irgendeinen Kaugummel herum oder an sonst irgendwas, wo ein bisschen Nikotin drin ist. Aber wenn ich aus eigenem Antrieb zu meiner Individualität gefunden habe und dann wirklich sage, ich will, dann ist es ein Ich muss. Das ist nämlich ganz interessant. Wenn ich wirklich aus dem Kern der Individualität schaffe, spüre ich nämlich, fange ich an zu spüren, wenn ich es nicht tue, führe ich mich eigentlich selbst völlig ad absurdum. Ich zerstöre etwas von mir selbst, ich zerstöre etwas von dem, was ich selbst bin, ich werde kleiner. Weil mit diesem Verströmen ist noch etwas verbunden, dass ich die Individualität selber wird. In gewisser Weise größer. Das kann ich nicht jetzt in Meter oder in irgend sowas messen, aber sie wird einfach mächtiger in dem, was sie an schöpferischer Kraft entwickeln kann. Das ist ein Prozess, der sich steigert, der sich multipliziert eigentlich, der wächst gerade mit dem, was ich ja letztlich für alle tue irgendwo, weil es strömt hinüber. Es strömt hinaus. Und das, ich meine, es gibt so ein schönes Bild, das Rudolf Steiner mal gegeben hat, und das zugleich ein Bild nämlich für die Liebe ist. Weil das Ganze hat was mit der Liebe auch zu tun. Liebe entsteht nämlich aus diesem Überströmen heraus. Das entsteht nicht aus dem, ja, ich will ja nur den anderen sein Bestes, also bitte folge meinen Ratschlägen, mach das und das und das, dann liebe ich ihn wahrscheinlich zu Tode und bringe ihn in die völlig falsche Richtung, weil immer ein Bittes ist sein Bestes. Wenn ich ihn wirklich liebe, gebe ich ihm das, was ich geben kann, ströme über und sage ihm, mach damit. Du, nimm es, wenn du willst, lass es bleiben, wenn du willst. Ich biete es dir an. Mehr kann man nicht tun. Man kann niemanden zwingen zu seinem Besten. Das funktioniert nicht. Ich meine, sicher Kinder muss man mal leiten, bis das die eigene Individualität das ergreifen kann. Aber leiten auch nur in dem Sinn, dass ich ihm ein gutes Umfeld biete. Auch nicht in Regeln einspanne und sie auf diesen oder jenen Weg zwinge. Ich meine, es ist eh so viel in unserer Welt drin, was die Menschen zwingt. Das ganze Schulsystem ist so, dass wir eigentlich in einer Richtung, im Moment ist es also ganz stark so in ganz Europa eigentlich, dass wir in einer Richtung getrieben werden, wo es sehr schwer ist, mit der eigenen Individualität fertig zu werden. Wo so ein starker Impuls drinnen ist, wo eher das Ideal dahinter steht, dass die ganze Welt sich in eine wunderbare Maschinerie entwickelt, wo jeder ein Rädchen ist, das funktioniert. Das ist halt so das pragmatisch-wirtschaftliche Denken, das technische Denken auch, das sich aber auch teilweise in den politischen Entschlüssen widerspiegelt, dass man also eine Welt gern machen möchte, die wie ein Uhrwerk funktioniert. Die wird sicher nicht funktionieren, weil jeder Mensch ein lebendes Wesen ist, nicht nur ein lebendes, ein beseeltes, ein geistiges Wesen. Die ganze Natur ist ein lebendes Wesen und nicht nur eine Maschine. Also es wird nicht funktionieren, alles zu einer Maschinerie zu machen, die man steuern kann. Aber im Moment ist das schon so ein bisschen das Ideal, alles zu reglementieren. Wir leben also in immer mehr Reglementierungen. Jeder Wirtschaftsbetrieb leidet in Wahrheit auch wieder darunter, weil der Staat alles reguliert. Da brauchst du die Vorschrift, die Vorschrift, die Vorschrift, die Vorschrift. Das musst du beachten, jenes musst du beachten. Bis du anfängst, irgendwas produktiv zu machen, ist schon die halbe Arbeitskraft vertan. Und trotzdem kommt schon wieder der 101. Fall, der nicht erfasst ist mit der Regel, also muss man die 101. Regel erfinden, die diesen Fall auch berücksichtigt, weil einer irgendwo was getan hat, was man nicht in Ordnung findet. Ich meine, die Regeln werden nicht dazu führen, dass die Dinge besser in Ordnung geraten. Das ist also das Fehldenken irgendwo. Und das heißt, unser Bildungssystem wird gut beraten sein, nicht ewig in diese Richtung weiterzudenken. Und es gehört eben dazu, die Individualität zu fördern, ihr das Umfeld zu bieten, wo sie ihre eigenen schöpferischen Kräfte entfalten kann, entdecken kann, sich ihrer langsam bewusst werden kann, wo dann einmal Jugendliche herauskommen, die, weiß ich nicht, Matura oder irgendwann danach, dann wirklich reif sind, nämlich reif dazu, etwas von ihrer eigenen Individualität zu ahnen und zu sagen, das will ich im Leben tun. Und zwar nicht, weil es jetzt viel Geld bringt oder sonst was, das kann es auch, Geld ist nichts Schlechtes. Also ich will damit nicht sagen, es ist durchaus vereinbar, aber das kann nicht der Zweck für sich selbst sein, sondern das kann eine Begleiterscheinung im Grunde sein, etwas, was das mittut, aber wo der Mensch wirklich seinen Weg geht, aber eben auch zum Nutzen der anderen. Da müsste sich vieles in der Arbeitswelt ändern. Weil wenn Sie denken, heute die meisten Menschen, die man fragt, dann sagen, naja, die Arbeit, ja, ich muss halt machen, weil sonst kann ich nicht leben, aber lieber wäre es mir, wenn ich schon in Pension wäre, wenn ich das endlich schon hinter mir hätte. Ja, warum? Weil die Arbeitswelt auch so beschaffen ist, dass wir im Grunde immer mehr in eine Maschinerie eingespannt werden und die Arbeitswelt im Grunde nicht so funktioniert, dass sie die Menschen einlädt, ihre Fähigkeiten einzubringen und aus dem heraus etwas für andere zu tun. Man produziert irgendwas, weil man glaubt, viel Geld damit zu verdienen und das gut verkaufen zu können. Man produziert nämlich nicht einmal das, was die wirklichen Bedürfnisse der Menschen sind. Man redet ihnen nur ein, dass sie es unbedingt brauchen. Natürlich brauchen sie den größten Breitbandfernseher und wenn das wieder nicht aktuell ist, brauchen sie halt auch irgendwas, eine 3D-Brille oder sonst irgendwas. Alles das brauchen wir. Nicht wirklich. Also das heißt, es wird sehr, sehr viel Arbeit heute geleistet, die im Grunde völlig, völlig unnötig ist, in Wahrheit, unnötig wäre. Und damit sage ich nichts gegen die technische Entwicklung. Ich meine, wir stehen in dem drinnen, wir lernen auch etwas daran, aber es wird vieles also einfach einseitig betrieben und es wird vor allem nicht Rücksicht genommen auf die Menschen und ihre Bedürfnisse und auch nicht auf die der Arbeitnehmer. Die wird halt, also in der Regel, es gibt schon vorbildliche Unternehmen auch und gescheite Unternehmen, die sagen, mein Kapital sind die Mitarbeiter, die ihre Fähigkeiten einbringen und die bestimmen eigentlich, wo es hingeht. Also es gibt durchaus also innovative Unternehmen, die das tun und die dann aber auch was produzieren, was wirklich für die Menschen gedacht ist und die mitdenken, was die Menschen wirklich brauchen. Und die damit durchaus Erfolg haben, weil die Menschen ja wirklich diese Dinge brauchen und daher auch annehmen irgendwo. Also wenn man das Ganze mit verbindet mit einem gesunden wirtschaftlichen Verstand, wie setze ich das um, weil den brauche ich auch, dann fährt man gar nicht so schlecht damit. Aber es gibt halt natürlich noch viele, viele so Riesenkolosse und Riesenkonzerne, die halt natürlich am besten als Maschinerie arbeiten irgendwo, wo von irgendeiner zentralen Stelle aus alles reglementiert wird und wenn irgendeine Zweigstelle nicht funktioniert, sperren wir es zu, 1000 Arbeitslose, ja warum, ist eh egal. Und eigentlich müssen die eh wieder glücklich sein, dass da dort niemand drin arbeiten müssen, weil sie eigentlich eh unter Bedingungen arbeiten mussten, die unmenschlich sind. Das ist zwar nicht mehr so wie im 19. Jahrhundert, wo es also ganz krass war in den Kohlengruben oder sonst wo in England, aber wo in Wahrheit ist ja heute bei vielen Betrieben trotzdem der psychische Stress extrem ist. Es ist nicht mehr so sehr jetzt die äußerlich gesundheitlich schlechten Bedingungen, da gibt es genug Vorschriften, aber der Stress so und so viel produzieren zu müssen, so und so viele Verkäufe in der Zeit machen zu müssen, wo schon vielleicht im Bürosessel eingebaut ist, ein Sensor, wie oft verlässt du ihn, wie oft gehst du aufs Klo. Das gibt es alles schon, das gibt es heute, das wird gemacht. Beim Computer musst du anmelden, abmelden, du kannst genau verfolgen, wie viel Tastendrücke du pro Zeiteinheit machst und dann irgendwann hörst du dann, naja, Frau Kollegin, wieso, Sie machen so wenig, der Kollege macht viel mehr. Da müssen wir uns was überlegen. Es gibt es bereits. Und das wird immer mehr kommen. Die Tendenz ist da, also alles zu kontrollieren, alles zu regeln. Das heißt, die ganze Menschheit eigentlich in eine Maschinerie einzuspannen. Das ist die andere Perspektive im Grunde. Und teilweise sogar mit, sage ich, naja, ich mache schon Anführungszeichen, aber sie meinen es durchaus ernst, durchaus eben auch aus moralischen Gründen, weil manche glauben, dass nur so die Welt funktionieren könnte, weil sie sagen, wenn ich mir die Menschen anschaue, aus eigenem sind sie ja gar nicht reif dazu, die machen so viel Blödsinn, ich muss ihnen eigentlich strenge Regeln geben, dann funktionieren sie am besten. Zu ihrem eigenen Heil. Dann haben sie eben ihr zugemessenes Teil, mit dem sind sie zufrieden. Man will sie gar nicht ausbreiten bis zum Letzten, sondern sie sollen ja Konsumenten durchaus auch sein, sonst funktioniert die Wirtschaft nicht, aber man muss sozusagen im Grund für sie denken. Es ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber das Bild gibt es durchaus. Also dass man sagt, der Mensch bedarf eigentlich dieser höheren Leitung, wer immer heute jetzt ausfüllen will, das ist halt die Frage. Die gibt es also in zwei Variationen, wenn wir jetzt mehr so in der Menschheit schauen, was noch mehr aus dem Orient irgendwo kommt, also wo noch so starke Nachwirkungen sind von den großen Kulturen, die es in der Vergangenheit dort gegeben hat. wo eben noch auch sehr stark ein gewisses religiöses Bewusstsein ist, aber wo man also sagt, weniger jetzt den Gedanken hat, das zur Maschinerie zu machen, als ihr müsst alle dem religiösen Gesetz folgen. Wir werden also sozusagen weise Religionsführer haben, die uns die Heiligen Schriften interpretieren, und die werden euch sagen, wo es lang geht. Die werden euch leiten und die werden euch die Stütze geben. Und das Interessante ist, da wie dort, also das eine, das mit der Maschinerie passiert mehr im Westen. Ich meine, die Amerikaner versuchen es bis zur Perfektion zu betreiben, alles einzuspannen, alles irgendwo und jeden Knopfdruck eigentlich zu kontrollieren, zu vermessen, zu speichern, die Daten am besten weltweit irgendwo. Und der Wahn geht aber bis nach Europa herein mittlerweile sehr stark. Eben von der anderen Seite kommt der Wahn, es aus einer höheren Welt, wenn man so will, die es ja durchaus gibt. Die Frage ist eben nur, ob die geistigen Führer, die das jetzt behaupten, dort den Zugang zu haben, ob sie ihn wirklich haben. Und das ist das große Problem, nämlich das meiste passiert auch die ganzen Sachen Islamismus, islamischer Staat oder was da stehen, also ganz handfeste Machtinteressen, wirtschaftliche Interessen dahinter, und das Fußvolk führt das halt aus. Die wissen das natürlich nicht so genau, was die eigentlichen Motive sind. Die werden also mit dem Heilsversprechen gelockt, dass sie da jetzt einen ganz klaren, sicheren Weg finden, in dem sie glauben, den Sinn ihres Lebens gefunden zu haben. Eben weil sie ihn aus eigenem noch nicht finden konnten oder weil sie nicht das Milieu gefunden haben, in dem sie die Ruhe und die Zeit hatten, das selbst in sich zu finden, sondern wo sie verunsichert sind. Darum ist das heute das Problem, dass so viele Jugendliche latent gefährdet sind, irgendwo in so eine Richtung abzurutschen. Entweder auf die eine oder auch auf die andere. Es gibt da genug Jugendliche, die dann froh sind, wenn sie in so einer Maschinerie drinnen sitzen. Wenn es nur ein größeres Rädchen drinnen sein können. Die sagen, ja, ich studiere, ich hacke mit Vorzug alle meine Fächer ab, ich lerne das, zwei Tage später habe ich es eh vergessen, ist vielleicht eh besser, aber ist wurscht. Und dann bin ich das große Rädchen, das drinnen sitzt, und das spuckt mir jedenfalls wenigstens viel Geld aus. Es gibt durchaus also auch die Schiene, die damit ganz zufrieden sind und die vor allem zufrieden sind damit und entlastet sind damit, wirklich eigene Verantwortung zu übernehmen. Also die immer sagen können, ja, der über mir hat es befohlen. Der denkt eigentlich für mich. Ich führe das aus, was der sagt. Das, nämlich eigene Verantwortung zu übernehmen, ist der nächste Punkt, der da ist. Das ist eben das, was uns früher eben manche Menschen abgenommen haben, die vielleicht schon ein bisschen voraus waren in der Entwicklung, als es vielleicht noch da und dort möglicherweise weise Führer gab. Ich denke, es gab sie wirklich teilweise in der Vergangenheit, es gibt sie heute immer weniger. Also wenn ich mir unsere Politik anschaue, denke ich mir das am allermeisten, aber nein, ich will nichts gesagt haben. Es ist billig, auf die Politiker zu schimpfen, weil man muss auch sagen, dass eben durch diesen Prozess, dass diese alten Stützen immer mehr zusammenbrechen, nicht mehr tragen, die Welt wesentlich komplizierter geworden ist. Sie ist eben nicht mehr dieser Gottesstaat aus der Vergangenheit, der es war und der es auch nicht mehr werden wird. Auch wenn noch so viele islamistische Bestrebungen sind, wird es das auch nicht mehr werden. Das ist ein Modell, das zu Ende läuft. Und die Maschinerie wird irgendwann auch unter sich selbst zusammenbrechen. Aber jetzt haben wir diese vielen Individualitäten, die noch sehr auf der Suche sind und die noch nicht den Unterschied auch erkannt haben zwischen Ego und was ist das Ich wirklich? Was ist die Individualität wirklich, dass die noch nicht erkannt haben, dass das zwei Seiten eigentlich sind, dass das zwei verschiedene Dinge ist. Das Ego ist zwar etwas, was notwendig ist, einmal um mich als eigenständiges Wesen herauszunehmen. Also so gesehen kann man sagen, der Egoismus ist Weltenschicksal. für Menschheitsschicksal in einer gewissen Weise. Wir würden sonst nie zur Individualität kommen. Und wir brauchen uns keiner Illusion hingeben, wie unegoistisch wir sind. Wir müssen einen gewissen Egoismus sogar haben. Wir könnten nicht leben auf Erden. Es ist schon ein Egoismus, einen eigenen Körper haben zu wollen und mich abzugrenzen. Da fängt es schon an. Und meine eigene seelische Stimmung zu haben, die auf die bestehe. Nicht, was das Kollektiv jetzt mit dem Schwimmen mit, sondern ich will auch meine eigene haben. Das ist schon Egoismus. Ich muss die Luft für mich atmen. Ich muss die Nahrung für mich haben, sonst kann ich gar nicht leben auf Erden. Also wir brauchen es, um auf Erden leben zu können. Wir brauchen es, um zur Individualität zu finden. Aber die geht dann den anderen Weg. Sie bereichert die Welt irgendwo. Und das ist das Tor, wo Höheres hereinkommt. Aber zu unserem wird. Das ist vielleicht der Weg irgendwo. Also wo durch die Individualität des Menschen er den Zugang zu Höherem hat und es aber zu seinem eigenen machen kann. Wo er nicht mehr nur ein Sprachrohr von irgendetwas ist, sondern wo etwas hereinkommt in den Menschen. Also, weil wenn Sie denken, wenn Sie unsere kleine Weisheit, unsere Intelligenz vergleichen mit dem, was Sie alles in der Natur an Intelligenz finden, an Weisheit finden, nicht an bewusster Intelligenz, weil ein Maikäfer denkt nicht darüber nach, wie er sich als Maikäfer konstruiert oder baut oder schafft, aber es ist ungeheure Weisheit drinnen. Ich meine, in der Weisheit einer einzelnen Zelle ist so viel drinnen, dass alle Biochemiker der Welt das mittlerweile noch nicht durchschauen. Und die Bibliotheken sind voll. Wir wissen viel, aber ich schwöre Ihnen, es ist die Spitze des Eisberges davon, was wir wissen. Wir wissen vom Leben noch gar nichts, noch fast gar nichts. Eingestandenermaßen sogar. Wenn man glaubt, man kann das Leben erklären, indem man es auf die Gene reduziert, dann sagen mittlerweile die Forscher selber, dass es das nicht ist. Nicht? Wir haben so gegen 2000 ist endlich das Human Genome Project fertig gewesen. Also der Gencode des Menschen war entschlüsselt, so jetzt haben wir ihn. Und ist für manches vielleicht praktisch, mag schon sein, aber wissen wir deswegen wirklich mehr über den Menschen? Wir wissen noch immer wenig über ihn. Wir wissen wenig und wir haben keine Ahnung, wie diese Gene sich umsetzen, nur in die Art, wie der Mensch ausschaut. Wir können sagen, ja, wenn ich das Gen blockiere, dann hat er keine blauen Augen. Das kann man vielleicht herausfinden. Aber niemals könnte man aus dem Gencode, wenn man nicht wüsste, von welchem Wesen das ist, herausfinden, was ist das eigentlich. Man käme nie drauf, man weiß nicht, ist das ein Bakterium? Es gibt Bakterien, die einen größeren Gencode haben als der Mensch. Komplizierter sind scheinbar. Und trotzdem ist es ein Bakterium. Also wir liegen so im Mittelfeld irgendwo. Wir haben nicht also das umfangsreichste genetische Material in der Natur. Es ist also oft ganz kurios. Und wenn man jetzt fragt, kann man jetzt aus der Genstruktur errechnen, wie das Wesen ausschauen wird oder abschätzen zumindest? Nicht einmal ansatzweise. Nicht einmal ansatzweise. Ich meine, man kann nur sagen, aha, experimentell, ich blockiere dieses Gen, aha, dann wird das nicht ausgebildet. Das erklärt aber noch lange nicht, warum solche Strukturen überhaupt entstehen. Das ist also kein rational nachvollziehbarer Prozess, wird mittlerweile also auch so gesehen. Und man weiß also mittlerweile auch, dass die epigenetischen Faktoren mindestens genauso wichtig sind wie die genetischen. Also epigenetisch ist alles, was außerhalb des Genetischen ist. No, das ist einmal alles andere, was sich im Organismus abspielt. Weil Leben entsteht ja aus lebenden Zellen, also zumindest alles andere, was in der Zelle abspielt, aber nicht nur das, das ganze Umfeld spielt eine Rolle. Na, erst recht zum Beispiel, wenn ein Baby in der Mutter heranwächst, dann ist die ganze Mutter natürlich Umwelt, ist epigenetischer Faktor, der eine Rolle spielt. Und in welcher Umwelt die Mutter lebt, spielt erst recht eine Rolle. Und so geht es weiter. Und davon wissen wir heute noch sehr, 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 sehr wenig. Also vom Leben verstehen wir nichts. in Wahrheit noch vom Bewusstsein? Ja, wir haben eine Psychologie, das ist schon richtig. Wir haben eine Psychologie ohne Seele, eingestandenermaßen, weil das ist ja eigentlich alles Gehirnfunktion, soweit sind wir. Also Mainstream-Psychologie geht dorthin, dass es eigentlich Gehirnfunktion ist. Und herausfinden, wie kann man was herausfinden? Am besten durch alle möglichen Tests. Also das heißt, durch äußerliche Mittel schließe ich darauf, was in der Seele, gut, die gibt es nicht, also im Bewusstsein des zu Untersuchenden vorgeht. Daraus schließe ich irgendwas. Na, da kriege ich das, was das Phänomen des Bewusstseins ist, von dem verstehe ich gar nichts. Und eingestandenermaßen ist auch das eine der großen Rätselfragen in der Forschung heute. Wie entsteht Bewusstsein? Was ist Bewusstsein eigentlich? Wir kennen es alle, wir wissen es, weil irgendwie haben wir alle, glaube ich, jetzt sind wir bewusst, irgendwo da vielleicht schlaft wer, ich hoffe nicht. Aber irgendwo ein gewisses Bewusstsein haben wir, und selbst wenn wir schlafen, träumen wir vielleicht und haben auch ein gewisses Bewusstsein. Woher kommt das? Mit der Gehirntätigkeit allein lässt sich das nämlich nicht erklären. Man kann zwar sagen, ja, wenn sich Bewusstsein abspielt, passieren alle möglichen Prozesse da. Und das kann man heute geradezu also mit dem Mikroskop nachschauen fast. Also man kann nachverfolgen, was tut sich, wenn wir Emotionen haben, wenn wir Gedanken denken, kann man schauen, welche Gehirnregionen sind mehr durchblutet, welche sind mehr aktiv. Also man kann zuschauen, was da alles passiert. Aber das erklärt das Bewusstsein deswegen nicht. Wieso ist das nicht wie bei einem Computer, der wahrscheinlich nicht bewusst ist? Naja, weil es halt komplexer ist. Und dann ist Zauberei plötzlich Bewusstsein da. Wieso? Wieso? Wieso erleben wir eine Wellenlänge von 600 Nanometer als rot? Wieso haben wir dieses Erlebnis dabei? Wird es nicht reichen, dass wir Datenverarbeitung da oben haben und sagt 600 Nanometer, exakt rot, exakt diese Farbqualität? Na, wir erleben irgendwas, leben die verschiedensten Schattierungen, haben es wahnsinnig schwer, wenn wir es das nächste Mal sehen, wenn wir was für zu Hause kaufen wollen, dazu, wie fix, wie genau war das rot, passt das jetzt, wird das passen oder nicht? Wenn wir die Wellenlänge genau wissen täten, wäre das viel einfacher, haben wir alles nicht. Läuft ganz anders bei uns ab. Wir haben dieses komische Phänomen des Bewusstseins. Eine Rätselfrage. Und das ist aber eben immer noch nicht das Letzte, weil Bewusstsein haben offenbar auch die Tiere irgendwo. Also da gehört schon viel dazu, ihnen das nicht zuzuschreiben, obwohl wissenschaftlich gesehen ist das schon, beim Menschen kann man es nicht wissen, beim Tier kann man es eigentlich wissenschaftlich nicht wissen. Also hat ja schon in der Neuzeit begonnen, zuerst also die Tiere wie Maschinen zu erklären und dann der Mensch auch, ist es schon eine Weile her, als Lommaschine geschrieben wurde, also der Mensch als Maschine. Da sind wir dann dort, also was wissenschaftlich, naturwissenschaftlich fassbar ist. Die Frage ist, können wir den Weg einmal umkehren? Können wir anfangen, in dem, was wir im Bewusstsein erleben oder wo wir sogar vielleicht noch das Bewusstsein ausweiten können und so wach dabei sind, dass wir dort genauso wach forschen, wie wir heute mit den technischen Apparaten nach außen forschen. Sehen Sie, das ist der Weg, den Rudolf Steiner gegangen ist. Und das ist der Weg, der dorthin führt, primär als allererstes einmal die eigene Individualität kennenzulernen. Das ist das Erste, was man kennenlernt. Das ist der erste Faktor sozusagen, auf den man im eigenen Seelenleben stößt, wenn man wirklich einmal tiefer ist, dass man merkt, da ist etwas drinnen, das bin ich. Und das tut was. Das ist die aktive Kraft da drinnen. Wo ich merke, wo ich so stark schon merke, den Unterschied im Denken. Die ganzen Gedanken, sei es wissenschaftliche Gedanken, sonstige, die den ganzen Tag denke, das sind, merkt man dann eigentlich nicht meins. Aber da drin ist ein Zentrum, das schaffe ich. Da bin ich tätig, da spüre ich mich selbst. Und das andere ist was anderes. Oder fließt aus dem heraus vielleicht. Aber wo ich diesen Kern finde, wo ich mich als geistige Individualität finde, wo Steiner dann sagt, und das ist aber dann unabhängig vom Leiblichen. Das ist nicht das Hirn, das denkt, sondern das ist etwas, was eigentlich erst das Hirn baut. Das ist eigentlich gestaltet. In Wahrheit können wir halt zuschauen, wie wir mit unseren Gedanken das Hirn umbauen. Zuerst einmal die elektrischen Impulse, die sind, aber dann mit der Zeit sogar werden neue Nervenverbindungen gebildet, nach der Art, wie wir sie gestalten. Wir machen das halt noch nicht bewusst. Ich meine, wir denken halt gewisse Dinge und das tut das. Aber eigentlich ist es Abdruck unserer Individualität. Also es ist eigentlich umgekehrt. Nicht der Organismus macht unser Ich, sondern eigentlich baut unser Ich am Organismus. Und das hat als Hilfe, hat es einmal ein Schema mit sozusagen, das wir durch die Vererbung bekommen haben, das wir durch die ganze Evolutionskette, wenn Sie so wollen, bekommen haben, bis endlich es möglich war, dass ein Wesen wie der Mensch entsteht, der das Selbst beginnt bewusst in die Hand zu nehmen. In Wahrheit ist es eigentlich immer dieses Wesen, das durchgeht, der Mensch. Und der nur zuerst also sich Körperlichkeiten heraussetzt, die halt noch nicht ganz das auf die Erde bringen können. Steiner schildert das ganz interessant. Eigentlich steht der Mensch am Anfang, aber nicht der Mensch als körperliches Wesen, sondern als geistiges Wesen. Und das, was als Naturweiche heraustritt, sind eigentlich, naja, die ersten Versuche einmal, das auch als körperliches Wesen in die Welt zu setzen. Weil wir nur dann das Bewusstsein entwickeln können für uns selbst. Das ist nämlich das, was uns das bringt. Wir haben in Wahrheit unser Gehirn, dass wir uns daran bewusst werden können, dass wir aufwachen können. Und letztlich aufwachen können dafür, dass wir mehr als das Gehirn und der ganze Rest dran sind. Es ist interessant, dass es also mittlerweile etliche Gehirnforscher gibt, die genau an das stoßen. Die genau an diese Grenze stoßen, dass sie sagen, ja sicher, es gibt diese ganzen Nervenreaktionen, die sind wichtig und wenn bestimmte Nervenzentren ausfallen, gibt es bestimmte Störungen im körperlichen, aber auch im Seelenleben, wo ich gewisse Worte vielleicht nicht mehr bilden kann, gewisse Gedanken nicht mehr bilden kann, aber eben mit dem Phänomen des Bewusstseins stehe ich an. Und das Bewusstsein hat aber Einfluss, ganz offensichtlich auf das, was sich im Gehirn tut. Und da ist also jetzt die schwierige Fragestellung, also was da passiert. Da komme ich also eine Grenze mit der äußeren Forschung. Und da müsste jetzt die Grenze passieren, wo ich aus dem Inneren erleben, das heißt, wo ich jetzt genauso wach, wie ich sonst nach außen bin, wach werde für das seelische Erleben. Rudolf Steiner hat das versucht und ist diesen Weg gegangen. Im Grunde sein ganzes Lebenswerk besteht aus dem, dass er etwas gemacht hat, was er als Untertitel zu seiner Philosophie der Freiheit geschrieben hat, seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Das heißt, so wach zu werden für das eigene Innenleben, so objektiv es betrachten zu können, dass ich es wissenschaftlich betrachten kann. Dann kommt man eben als erstes auf die eigene Individualität. Das ist etwas, was Steiner als relativ junger Mensch, als Student erlebt hat und das war ein Schlüsselerlebnis für ihn. Er hat das dann also einem Freund, einem Jugendfreund in Steiner war damals so um die 21 Jahre herum, hat es geschrieben, dass er in einer Nacht also sich beschäftigt hat also mit der Philosophie von Schelling, mit den Idealisten und dieser Schelling schreibt also an einer gewissen Stelle, dass eben der Mensch im innersten verhangenen Heiligtum seines Seelenlebens, dass er dort wirklich sein Ich erleben kann. Und also das heißt, das hat sich schon vor Steiner angekündigt, es gab schon Menschen, die also an das herangekommen sind und in dieser einen Nacht hat das Steiner auch selber erlebt und eigentlich das war der Ausgangspunkt für den ganzen Weg, den er dann gegangen ist und sagt, ja, da kann ich mich als geistige Individualität erfassen und damit kann ich aber auch andere geistige Individualitäten als gleichartig, zwar mit anderem Weg, aber doch von gleicher Natur, gleicher Kraft irgendwo erkennen. Das heißt, ich kann die anderen Menschen als geistige Wesen wirklich erfassen lernen. Ich kann aber auch, wenn ich den Weg weitergehe, das Geistige erleben, das in der Natur wirkt, das in einem Tier gestaltend wirkt, das in der Pflanze gestaltend wirkt, das sogar bis ins Mineralische gestaltend wirkt, das in den Naturgesetzen wirkt. Weil wir fragen uns, wo kommen die Naturgesetze her? Die Naturwissenschaft kann sie finden, kann sich Gedanken machen, heißt im Übrigen schon, indem wir uns Gedanken machen können über die Natur, dass etwas Gedankenartiges in der Natur tätig sein muss, weil sonst kann ich mir 100.000 Mal Gedanken darüber machen, wenn in der Natur das blinde Chaos herrscht, dann kann ich mir meine Gedanken an den Hut stecken. Nicht wahr? Das heißt, dass also eine gewisse Ordnung in der Natur objektiv vorhanden ist. Sicher, die Naturgesetze, die wir jetzt in den Physikbüchern finden oder so, sind ein müder Versuch, diese Gesetzmäßigkeiten zu erfassen. Aber sie sind da. Und sie sind zumindest teilweise auch mit unserem Denken, naja, annäherbar, sagen wir so, nicht ausschöpfbar, aber wir kommen heran. Und zwar, es ist nicht zufällig, dass die Physiker heute sehr viel Mathematik drinnen haben, weil wir gerade in der Mathematik eine gewisse Grundordnung der Natur sehr klar, sehr bewusst und völlig logisch nachvollziehbar entwickeln können und herausfinden können. Und wir merken, wir können sie einerseits in unserem Denken finden, weil den Begriff des Kreises zum Beispiel, wenn ich etwas ganz Simples nehme, ich werde nie den Kreis als Begriff erleben können, wenn ich ihn nicht innerlich denken kann. Ich werde selbst draußen, wenn ich in der Natur Kreise finde, sie nicht als Kreise erleben, sondern als irgendwas halt. Ein anderer daneben, der den Begriff erleben kann, würde es als Kreis erleben. Der den Begriff des Kreises in sich nicht hat, erlebt den Kreis nicht als Kreis. Und daher sehr spannend, ich meine, wir machen den Prozess nämlich alle als Kinder durch, bis wir zum Begreifen kommen überhaupt. Und wir verschlafen diesen Prozess. Nicht, weil wir können uns nachher nicht erinnern, wie wir dazu gekommen sind. Wir denken, das ist so einfach, einen Kreis zu sehen. Das ist gar nicht einfach, weil wenn wir innerlich den Begriff des Kreises nicht haben, ist er für uns als Kreis nicht vorhanden. Und so weiter. Und das heißt, indem wir heute als Naturforscher uns Gedanken über die Welt machen, naja, erfassen wir es an einem Zipfel. Es ist halt noch viel, viel mehr drin. Es ist der äußerste Zipfel. Aber wir erfassen in unserem Innern etwas und dazu brauchen wir gar nicht zuerst einmal in die Welt schauen. Den Begriff des Kreises kann ich in mir fassen. Weil Mathematiker, Physiker sind heute so weit, dass sie Gedanken fassen können, für die wir nicht sinnlich Anschauliches als Gegenstück haben. Wir denken heute in 4, 5, 6, 7, 11 dimensionalen Räumen. Die können wir nicht anschauen. Wir kennen Länge, Breite, Höhe. Und sie werden einen Raum mit 4 Dimensionen sich in Wahrheit nicht vorstellen können. Sie können höchstens eine Projektion in die dreidimensionale Raumgestalt machen, dann kriegen Sie eine Ahnung vielleicht, aber bei elfdimensionalen Räumen ist das hoffnungslos. Ja, wir rechnen bequem in der Physik mit unendlich dimensionalen Räumen. Das heißt, unser Denken verlässt uns dort nicht. Und das Spannende ist, diese Gedanken wirken aber dann sehr wohl in den Naturgesetzen. Weil wir sind also mittlerweile so an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert darauf gekommen, dass wir mit den Gedanken des dreidimensionalen Raumes allein mit einer materialistischen Vorstellung, dass alles Gegenstände im dreidimensionalen Raum sind, das ist endgültig widerlegt in der Physik. In der Physik ist der Materialismus zersplittert, zerstäubt. Wir reden zwar immer noch von Materie, aber sie ist jedenfalls nicht das, was wir glauben sollen im Alltag, dass es ist, nämlich irgendwas Gegenständliches, was ich angreifen kann oder was nach dem Motto ist. Das heißt, Atome seien irgendwelche kleinen Kugeln oder so. Sie sind es nicht. Sie sind also Dinge, sehr unter Anführungszeichen Dinge, weil es eigentlich keine Dinge sind, es sind eher Undinge, die ich nur gedanklich in Wahrheit erfassen kann. Die Welt ist eigentlich aus Gedanken gewoben. Aber Gedanken, die reale Kräfte in der Natur sind. Das sind Aussagen von Physikern. Das sind Aussagen von Physikern, nicht jetzt von Steiner oder so, nicht aus der Anthroposophie. Es gab nicht wenige, also die gerade so an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert standen, wo ein großer Umbruch in der Physik stattgefunden hat, die also ganz diese Überzeugung gewonnen haben. Und die also auch ganz deutlich aber gesagt haben, ja, aber mit unserem abstrakten Denken allein, das reicht nicht, das muss vertieft werden. Hinter diesem abstrakten Denken, das ist nur der Schatten von einer viel tieferen Realität. Diese viel tiefere Realität, in der meine Individualität wurzelt, das sind aber gleicher Art wie die Kräfte, die in der Natur wirken. Und alles andere ist im Grunde Erscheinung. Aber dahinter wirkt ein Geistiges, dem mein Geistiges verwandt ist in einer gewissen Weise. Es gibt Dutzende Physiker, die genau auf das gekommen sind. Nämlich einfach durch ihre Forschungstätigkeit, weil sie an der Mauer angestanden sind und gemerkt haben, gut, so simpel, primitiv, wie wir uns das gedacht haben, funktioniert es nicht. Und in dem Weg müssten wir weitergehen. Also ich denke, dass die Völkerverständigung, die stattfinden muss, weil es ist ein sehr interessanter Prozess, der Weg zur Individualität führt auf der anderen Seite dazu zur Menschheit. Und das nämlich nicht nur als hohler Begriff, sondern als etwas, eben wo wirklich eine weltweite Gemeinschaft einmal in der fernen Zukunft entstehen kann, wo keine Rede mehr ist von einzelnen Völkern, von Rassen kann man eh schon Gott sei Dank nicht mehr reden, in dem Sinn, wie man früher davon gesprochen hat. Das heißt nicht, dass es nicht regionale Unterschiede geben kann, die werden vielleicht sogar noch viel, viel größer werden. Und die individuellen Unterschiede werden viel, viel größer werden. Es wird sich auflösen, weil dann wird man auch nicht mehr sagen können, naja, der stammt aus Afrika. Man wird das nicht mehr sehen können. Also man wird sagen, dem sieht man seine Individualität schon in den Gesichtszügen an. Bis dorthin wird man es sehen. Man sieht es heute schon manchmal. Man sieht schon, also darum ist ganz gut, wenn man seine Runzeln erkriegt später, weil sie sind die Spuren unserer Individualität in Wahrheit. Können es immer mehr werden und werden immer weniger Spuren des Kollektivs, wo einer im Grunde ausschaut wie der andere. Sondern wo es größte Verschiedenheiten gibt, auch Verschiedenheiten innerhalb einer Familie dann. Warum Kinder oft den Eltern ähnlich sehen, ist im Übrigen, hat mit Vererbung gar nicht viel zu tun, sondern mit Nachahmung. Die Kinder, darum ist auch oft das Phänomen, in einem bestimmten Alter sind sie ganz der Papa und dann sind sie wieder ganz die Mama oder umgekehrt. Weil sie eigentlich die Gesichtszüge nachahmen und sich, das Kind hat nämlich noch diese natürliche Empathie, aber völlig bewusstlos fast noch, die wir auf einem bewussten Niveau wiedergewinnen sollten. Wo wir so in die anderen Menschen uns hineinleben können, dass wir uns ja fast bis in die Gesichtszüge hineinleben, na, ohne dass wir es jetzt äußerlich annehmen müssen, das müssen wir dann nämlich gar nicht. Aber uns so hineinleben, das Kind tut das. Damit sieht man auch, wie viel man einem Kind nützen oder schaden kann durch das Vorbild, das es tagtäglich vor Augen hat. Weil das alles wirkt, viele Dinge, die uns überhaupt nicht bewusst sind, das wirkt. Schon wenn wir nur irgendwie mal auf eine komische Art das Gesicht verziehen, weil das unsere Eigenheit ist, das Kind macht es nach. Ich meine, das ist nichts Schlimmes jetzt, aber uns ist das gar nicht bewusst. Also es geht um die Dinge, die uns selber gar nicht bewusst sind. Wie wir dadurch auf andere Menschen, vor allem wenn sie heranwachsende Menschen sind, wirken. Und das ins Bewusstsein zu heben, ist einfach der Weg in die Zukunft. Dann werden wir viel weniger Probleme in den sozialen Gemeinschaften haben, egal von woher jetzt die Menschen kommen. Und ich schwöre Ihnen, was wir heute erleben mit Völkermischung, ist der schwache Anfang. Sie brauchen nicht glauben, dass das nicht weitergehen wird. Ich meine jetzt nicht Flüchtlingskrise, es wird viel stärker kommen. Es wird sich die Bevölkerung Europas ganz stark ändern, die Zusammensetzung. Es wird nicht so bleiben, wir waren immer da und wieso, das wollen wir uns nicht stören lassen. Es werden ganz andere Menschen herkommen. Und es werden auch ganz andere Menschen hereingeboren werden. Es wird schon damit beginnen, dass andere Individualitäten mit ganz anderen Bestrebungen kommen, als wir haben. Aber eines ist, was gerade Europa sehr gut den Boden bietet, sich dieser Individualität bewusst zu werden. Weil das ist vielleicht so abschließend, wir sind schon in der Zeit sehr fortgeschritten, die Erde ist auch nicht so ein gleichgültiges Ding, dass es ganz egal ist, wo man lebt. Wir können uns zwar als Individualität natürlich letztlich unabhängig davon machen, unabhängig in dem Sinn, dass wir unsere Individualität überall entfalten können, aber es gibt doch Gegenden, die für das eine oder andere günstiger sind, um es zur Entfaltung zu bringen. Und das ist eben Europa mit seiner ganzen geografischen Natur. Wenn Sie denken, dieses winzige Fleckerl eigentlich, es sind ja ein winziges Fleckerl, bitte, alles andere, gehen Sie nach Asien hinüber, gehen Sie nach Russland hinüber, diese unendliche Weite dort, nehmen Sie China dazu, das ist alles eine Riesendimension, oder nehmen Sie auf der anderen Seite Nord-Südamerika, dieses riesige Ding, nicht so günstige Bedingungen sind, als auf diesem ganz engen Raum, wo die Menschen eigentlich so ganz zusammengesperrt sind und mit riesigen Unterschieden zugleich. Weil nehmen Sie die vielen Völker Europas auf dem kleinen Fleckerl, die, naja, fast zwangsläufig dann in der Neuzeit, wo sie sich endlich so richtig als Völker entdeckt haben, wo es also nicht mehr diese großen Königreiche oder so gab, sondern wirklich einzelne Völker wurden, die jetzt plötzlich ihren Nationalismus entdecken. Und alle, jeder gegen jeden schon fast irgendwo. Der mit dem gegen den, und hat doch die Geschichte Europas sehr stark geprägt. Aber das waren Schritte auf dem Weg zum Individuum hin. Und jetzt zerbricht es noch mehr halt einfach. Und es wird weitergehen. Also das heißt, der Prozess auch, dass die Völkergrenzen verschwinden, zerbrechen und sich ganz andere Gruppierungen bilden, die aber in Bewegung sind, das wird nicht aufzuhalten sein. Und mit dem muss man rechnen.
Wir haben ja Zäune.
Ja, genau. Aber gegen das werden die Zäune letztlich auch nichts helfen. Weil, wie immer ist es so, ich meine, keine Frage, dass man, also das, man kann nicht jetzt hunderttausende Menschen auf einmal, man muss das irgendwie in den Griff kriegen, um damit fertig zu werden, das ist schon ganz klar. Aber klar ist auch, dass in der Zukunft also die Durchmischung, die Völkermischung viel, viel stärker noch werden wird. Das kommt auf uns zu. Und dass wir eben auch uns anfreunden müssen, kennenzulernen, was diese Individualitäten alle mitbringen. Und sie als Menschen zu erkennen und auch zu erkennen in der Begegnung mit dem anderen, es zählt nicht, ob du Moslem bist oder dieses oder Jude oder sonst was, sondern was bist du als Individuum. Und der andere muss natürlich das auch lernen, dass er, weil er jetzt gläubiger Moslem, deswegen auch noch nicht mehr als ein anderer ist. Sondern was bist du als Individualität? Also wir haben eine große Aufgabe, die sicher nicht ohne Schwierigkeiten gehen wird, aber die bewältigbar ist, wenn wir die eigene Individualität entwickeln. Und das geht's. Und das geht's letztlich in dem, was Steiner mit seiner Anthroposophie wollte. Und das geht's. Aber um eben wirklich das Höhere auch zu erkennen, was in der Individualität drinnen ist oder was die Individualität hereinholen kann. Und da sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Im Schöpferischen gibt es keine Grenzen, außer die wir uns selber setzen oder wo unsere Kräfte halt nur auslassen. Aber mit jeder schöpferischen Tat, die wir vollbringen, und Steiner spricht in dem Zusammenhang von moralischer Intuition, das heißt, dass wir auch im Moralischen schöpferisch sind. Und im Grunde ist alles, was wir machen, hat dann diesen Charakter. Weil es wird immer eben einen Wert für die Menschheit haben oder eben nicht. Das liegt an uns. Aber das ist nichts, was uns irgendwer von irgendwo vorschreibt, sondern was wir erschaffen. Und mit der Kraft in uns ist im Grunde alles bewältigbar. Also das ist die positive Nachricht sozusagen, die dahinter steckt. Aber dass wir mit vielen Problemen zu kämpfen haben werden, ist auch keine Frage. Aber ich bitte Sie, wann war das nicht der Fall? Wann war das nicht der Fall? Es gab keine geschichtliche Periode, wo die Menschheit nicht immer wieder an Grenzen gestoßen ist und wo es so war, dass sie fast vor dem Untergang gestanden sind, die Menschen. Und vielfach auch untergegangen sind. Aber vielleicht, wenn was Höheres in der Individualität ist, das vom Leib unabhängig sein kann, vielleicht kann man ja wiederkommen einmal. Weiß ich nicht, als Gedanke. Wir haben das letzte Mal also auch über diesen Reinkarnationsgedanken ein bisschen gesprochen. Danke.